Hey Genie, mein Rechner ist schon wieder komplett lahm, die Festplatte ist voll, der Arbeitsspeicher, es reicht nicht mehr aus. Wenn ich 5 Tabs bei Google Chrome aufhab, dann geht der Rechner in die Knie. Ich glaube, wir müssen mal wieder aufrüsten. Mach uns doch mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft des Computers.
Stell dir vor, du wachst auf und deine Gedanken sind schon Teil der Berechnung. Du planst nichts mehr. Du weißt, was zu tun ist. Nur eins irritiert. Dein eigener Wunsch, heute nicht effizient zu sein. Die IQs auf deinen Augen. Zum Glück die Permanent Edition, keine lästigen Tageslinsen mehr, lassen den Terminplan auf der weißen Wand neben dem Küchentisch erscheinen. Die intelligenten Linsen berechnen und analysieren alle Parameter komplett lokal auf dem eingebetteten Chip in der Linse. Die Energie dafür liefert deine Körperwärme. Für heute bist du mit deinem persönlichen Quantenassistent sehr zufrieden. Meetings wurden verschoben, natürlich perfekt berechnet. Stresslevel im Team, Verkehr, sogar die Laune deiner Chefin. Milliarden Parameter. Eine Welt aus Wahrscheinlichkeiten optimiert auf Wohlbefinden. Für 0,3 Sekunden flackert der Plan. Nur du siehst es. Statt Meetings steht gleich die Eröffnung im Heinz-Nixdorf-Museumsforum an. Dem weltgrößten Computermuseum. Immer noch hier in Paderborn. Ein Highlight? Der legendäre Supercomputer Jupiter, 2025 der erste europäische Exascale-Rechner, wird heute als Museumsstück eingeweiht. Damals konnte er mehr als 1 Trillion Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. Der viertschnellste Computer der Welt. Heute ist das ein Witz gegen dein IQ. Jetzt steht Jupiter zwischen der Rechenmaschine von 1623, der Turing-Maschine von 1936 und Nixdorfs Kleincomputern aus den 60er Jahren. Während du dich fertig machst, musst du lächeln. 2025, diese seltsame Zeit. Menschen starrten noch auf Glasrechtecke und nannten sie Smartphones. Autos hatten Lenkräder, ChatGPT-5 galt als echte Intelligenz. Passwörter gingen verloren und Influencer waren es noch echte Menschen. Wie seltsam. Das Stadtfest Libori findet inzwischen immer bei bestem Wetter statt. Der städtische Rechner Q Paderborn, liebevoll La Quanten-Heinz genannt, berechnet schon im Herbst die exakten Klimamuster fürs nächste Jahr und erstellt den Eventplan der Stadt. Quanten-Heinz kann aber mehr. Er modelliert Wirtschaft, Energie, soziale Dynamiken. Er berechnet in Echtzeit die wahrscheinlichsten Zukunftspfade und schlägt politische Entscheidungen vor, lange bevor Parlamente sie diskutieren. Manche sagen, er schreibe bereits selbst Gesetze. Sauber, effizient, ohne Lobbyeinfluss. Ein bisschen Huxleys Welt, aber wirklich schön. Der neue Rechnerfortschritt eben? Während du zur Tür hinausgehst, denkst du, zum Glück ist das hier demokratisch geregelt. Hier gibt es verteilte Quantenknoten, unabhängige Hardwarelieferanten, offene Audit-Trails. Nicht wie bei der Meta-Kuh, jener privaten Superintelligenz, die in anderen Regionen längst Staaten ersetzt hat. Sie optimiert Gesellschaften nach Profit- und Stabilitätskennzahlen, effizient, aber gnadenlos. Und wer sich nicht mitmacht, verliert Zugang zu Zahlungssystemen, Energieflüssen, digitaler Identität. Du musst schlucken. Deine Freunde Liv und Eddie leben dort, Bürger eines Algorithmus ohne Land. Die Länder mit den größten Kapazitäten bestimmen längst, welche Modelle trainiert werden dürfen und wer sie nutzen darf. Manche Staaten handeln nicht mehr mit Waffen, sondern mit Rechenzeit. Keine Regierung kann heute neue Gesetze simulieren, wenn ihr der Compute-Zugang entzogen wird. Kein Wirtschaftssystem läuft ohne Rechenleistung. Computing ist die neue geopolitische Waffe. Und Energie? Früher war sie der Treibstoff der Welt. Heute ist sie die Währung der Intelligenz. Je mehr Energie du hast, desto klüger ist dein KI-System. Ganze Länder sichern sich mit grüner Energie Einfluss in der globalen Intelligenzordnung. Du willst losfahren, suchst dein Auto. Nichts. Dein Assistent meldet sich.
Q-Heinz hat berechnet, dass zwischen 9.05 und 9.25 Uhr mit 20%iger Wahrscheinlichkeit ein Hagelgewitter droht. Ihr Fahrzeug ist vorsorglich in Sicherheit.
Du runzelst die Stirn. Und wer entscheidet, dass 20% Risiko reichen?
Dein Hersteller,
antwortet die Stimme ruhig. Du bleibst stehen. Für einen Herzschlag wird die Stadt still. Für einen Moment flackert der Gedanke in dir auf, dass vielleicht schon längst mehr miteinander verschränkt ist, als man glaubt. dass auch Quanten-Heinz und Meta-Q im selben Cluster rechnen. Und niemand mehr weiß, wer die Rechte am Neustart hält.
Ja, und damit heißen wir euch ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Out of Time, Visionen, Technik, Zukunft, unserem Podcast, in dem wir die Zukunft diskutieren und bestimmt auch viel Dampf produzieren. Heute haben wir tatsächlich zwei sehr kompetente Gäste mit dabei, damit sich der Dampfanteil niedrig hält. Mein Name ist Tommy Falkowski, ich bin Rechenmaschine mit 64 Kilobyte Arbeitsspeicher hier am Fraunhofer IEM und natürlich, wie immer mit dabei, ist auch der menschgewordene GPU-Cluster Roman Dumitrescu.
Ja, auch von mir herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast und ja, wenn du hier nur 64 Kilobyte Rechenkapazität hast, dann vielleicht habe ich einen Megabyte, mal schauen, wir gucken mal.
Ja, und Laban hatte ja zu Beginn schon unsere Gäste vorgestellt, aber wir möchten das hier natürlich im Podcast noch einmal machen. Wir haben uns zwei Gäste dazu geholt, die tatsächlich sehr kompetent das Thema Zukunft, aber auch Vergangenheit der Computer mit uns diskutieren können, die auch das eine oder andere über das Thema Quantencomputer natürlich sagen können. Und wir haben insbesondere für den Aspekt der Vergangenheit Dr. Jochen Viehhof mit dabei, Geschäftsführer vom Heinz-Nixdorf-Museumsforum, dem größten Computermuseum der Welt tatsächlich, was hier zwei Gebäude weiter steht. Und auch promovierter Physiker. Und ich glaube, der kann uns tatsächlich das ein oder andere über Computer erzählen. Hallo Jochen.
Ja, hallo.
Ja, und wir haben auch noch einen zweiten Gast dabei mit meinem Professorenkollegen hier an der Uni Paderborn, dem Christian Plessel. Erstmal, Christian, schön, dass du auch die Zeit hast, hier zu sein und gestern erst einen Hochleistungsrechner eingeweiht in den nächsten Schritt hier in Paderborn. Das ist, glaube ich, auch erstmal erwähnenswert, dass wir in Paderborn bei dem Thema Rechnen und Rechenleistung, das werden wir sicherlich gleich von dir auch hören, oben in der oberen Liga auf alle Fälle mitspielen und was das so heißt und welche Aufgaben für dich da täglich anstehen, neben der normalen Lehre und der Forschung, so einen Supercomputer tatsächlich zum Laufen zu bringen und zum Laufen zu halten. Ich glaube, da können wir heute von deiner Erfahrung lernen und ich freue mich auch, Christian, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, zum Einstieg vielleicht nochmal ein Blick vor allem in die Vergangenheit. Könnt ihr euch noch erinnern, was eure ersten Computer waren?
Ja, mein erster Computer war ein Atari ST, 1024. Aber ich war schon relativ alt, als ich den bekommen hatte von meinen Eltern nach vielen Jahren Nörgelei und Quengelei. Mein erster Computer war eigentlich mehr so damals in den Kaufhäusern, gab es so Computerabteilungen. Ja? Da konnte man hands-on mit Heimcomputern, damals gab es eine schöne Palette, experimentieren. Und ich hatte stundenlang die Leute da genervt in diesen Kaufhäusern und alle Bücher in der Bibliothek gelesen über Computer. Ich war ein Trockenprogrammierer, ich war total fasziniert. Aber es war echt hart zu warten, bis der erste Computer dann an Weihnachten mal unterm Baum stand. Aber ein gutes Erlebnis.
Ja, nicht schlecht. Hast du denn dann auch programmiert auf diesem Computer?
Ja, ja, genau.
Welche Programmiersprache war das dann?
Alles mögliche. Am Anfang so Basic und auf Atari gab es ein GFA Basic. Das war ein ziemlich modernes Basic, so mehr Richtung Pascal und Oberon und Modula und also eine Menge unterschiedlicher Sprachen.
Ja, sehr, sehr spannend. Wie sieht es bei dir aus, Jochen?
Ja, ich habe meinen ersten Computer einfach mitgebracht, weil er tatsächlich bei uns in der Sammlung ist und der steht hier. Das war das Ding hier, ZX81 von Sinclair, ein britischer Computer. Und dass ihr euch das ganz kurz vorstellen könnt, der hat um die 120 D-Mark gekostet, aber nur als Bausatz. Das war, ich habe den 82 bekommen. Das war so eine Tüte, da war das Gehäuse, da war eine Platine und dann war noch ein Beutel mit den ganzen elektronischen Bauteilen. Und den musste man zusammenlöten. Ne? Das war also quasi, da, man hat mal ein paar Stunden dran gelötet und dann hat man ihn angeschlossen an den Fernseher und dann gab es einen Prompt und das fand ich so aufregend. Ich war damals 14 und also das war eine ganz große Erfahrung und ja, man hat ihn in Basic programmiert mit dieser Folientastatur, aber natürlich hat man sofort angefangen, sich anzugucken, wie der Assembler-Code, der Maschinencode aussieht, damit das ein bisschen schneller wird. Und das Wichtigste war, wie gesagt, ein Kilobyte Speicher, ein Kilobyte, wir waren eben bei 64, ja. Aber dann gab es ganz schnell die 16 Kilobyte Speichererweiterung. Da konnte man dann sogar einen Flugsimulator von Kassette laden und konnte mit grob Pixelgrafik dann einen Flug simulieren. Ja, das war ganz aufregend.
Ja, super spannend. Da habt ihr uns, glaube ich, ein bisschen was voraus, oder Roman? Du hast wahrscheinlich etwas später angefangen.
Ich glaube tatsächlich vom Alter wahrscheinlich der Jüngste. Also ich hatte tatsächlich mit 10 meinen ersten Computer bekommen, ein Amiga 2000. Ich hatte, meine Eltern hatten immer gesagt, du musst irgendwas mit Computern machen. Vielleicht auch historisch vielleicht gar nicht so falsch. Ne? Meine Eltern sind nach Deutschland eingewandert und dann gemeint, ja, du musst zur Schule gehen, studieren und irgendwas mit Computern. Ich glaube, weiter konnten die da noch gar nicht gucken, aber es war gar nicht so verkehrt. Und dann habe ich einen Amiga 2000 damals bekommen, den haben wir gebraucht gekauft. Das war super, weil die meisten hatten ja einen Amiga 500, der hatte aber nur ein Diskettenlaufwerk und ich hatte zwei. Und da war ich dann etwas schneller in dem Umlaufbringen von weiterer Software, sagen wir es mal so. Und habe dann aber wirklich tatsächlich auch Pascal so mir selber versucht dabei zu bringen und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber ich würde mal sagen, 90% der Zeit habe ich da gezockt und habe mich damals dann über Computertechnologie auch fasziniert, wie das ist und irgendwann später natürlich auch Computer zusammengebaut. Und davon zähre ich doch heute doch viel mehr, als meine Eltern vielleicht dann zwischenzeitlich dachten.
Ja, ich glaube, wir haben alle diese Gemeinsamkeit, dass uns Computer begeistern. Wir hatten tatsächlich den ersten Computer, das war so ein alter Siemens-Laptop, Siemens DCP 2P, also so ein richtiger Klotz mit monochromem Display, blau-weiß. Das war wahrscheinlich damals schon wirklich veraltet, hat mein Vater aus der Arbeit irgendwie mitgebracht. Und ich erinnere mich, wie wir, da war ich vielleicht 5 Jahre, Gorillas gespielt haben. Das war so ein Spiel, wo man Bananen auf den Gegner werfen musste und quasi die Flugbahn einstellen konnte. Ich hatte dann aber später tatsächlich auch ein Atari ST 520, Amiga 500 und irgendwann dann auch meinen eigenen Windows 3.1 Rechner, der damals auch wieder veraltet war, bis ich dann irgendwann angekommen war in der Moderne. Aber mein Leben lang haben mich Computer begleitet, begeistert. Mit dem Programmieren habe ich tatsächlich sehr spät erst angefangen. Ich würde nur sagen, so richtig vor 3 Jahren, auch mit dem Aufkommen von KI. Ja, aber ich habe tatsächlich auch eine neue Leidenschaft entdeckt.
Auf alle Fälle. Ich meine, wenn man bei dir abends anruft, da bist du am Programmieren. Vor 2 Wochen hatte Tommy Geburtstag, das als Anekdote. Und dann habe ich ihn gar nicht angerufen, nur eine SMS geschrieben. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, weil ich wusste, dass er Urlaub hatte und hast den Urlaub genossen. Ja, ich konnte mal echt richtig frei coden, so den ganzen Tag. Also seit 3 Jahren, aber das kommt natürlich auf die Intensität dann auch an. Also von daher schon ganz spannend. Aber vielleicht gucken wir einmal mal so ganz in die Vergangenheit oder vielleicht auch nicht so weit in die Vergangenheit. Ich weiß es nicht. Ich habe ja schon etliche Touren mitgemacht, auch neulich mit dir. Das fand ich sehr spannend im Computermuseum. Da war auch Martin Nixdorf mit dabei und der Digitalminister. Das fand ich sehr cool. Und mir ist immer wieder hängen geblieben in den Touren hier Konrad Zuse und die Z3. Ich habe mir das abgespeichert. Man muss sich mal verifizieren, ob das wirklich so ist. So der erste wirkliche Computer unter so einem modernen Sinne. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, ob das so ist und welche Bedeutung eigentlich Konrad Zuse? Weil das, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Computertechnologie auf alle Fälle sehr stark auch aus Deutschland geprägt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Frage, die mir irgendwie in der Woche 10-mal gestellt wird. Und wer hat's erfunden? Ne? Das ist so, wer hat eigentlich den Computer erfunden? Ganz schwierig, das können wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir mit Konrad Zuse einen so wichtigen Computerpionier haben, der alle Konzepte da hatte, der auch wirklich die richtigen Ansätze umgesetzt hat mit interessanter Technik. Und ich würde schon sagen, wir können mit gutem Gewissen sagen, ja, das war ein Deutscher, der den Computer wirklich erfunden hat als programmierbare, binäre Maschine. Und ich finde, da müssen wir uns auch einfach mal klar machen, dass wir in Deutschland wirklich als Land der Ingenieure und Wissenschaftler auch zu dieser Entwicklung des Computers etwas ganz Wesentliches beigetragen haben. Ich meine, dass Zuse eine total dämliche Idee hatte, seinen ersten Computer mit Weißblechen zu bauen als Logikgatter, das war natürlich selten dämlich, die Idee, ne? Und sehr unglücklich war, dass er natürlich auch direkt 2-mal ausgebombt wurde. Das heißt, seine Maschinen, die er gerade fertig gebaut hatte, waren dann alle wieder kaputt. Also es war schwierige Zeit, aber alle Ideen waren da. Und ich würde behaupten, der Computer, so wie wir ihn definieren würden, ist in Deutschland erfunden worden.
Das war so in den Anfang der 40er, ne, wahrscheinlich. Also ich meine, 43 habe ich mal gehört, kann ich mir gemerkt, ist dann beim Bombenangriff tatsächlich die Z3 zerstört worden.
Genau, also das ging so 39 los, dass er mit diesen Blechen angefangen hat. Das lief dann so 40 und dann hat er aber gemerkt, naja, so mechanisch ist das kein so guter Ansatz. Und dann hat er irgendwann auch die Relais-Technik entdeckt und die Kiste lief so 41 zum ersten Mal. Dann wurde es zerbombt und 43, das war dann eigentlich die erste Maschine, die auch überlebt hat dann später. Und da waren alle Konzepte da, also Programmierbarkeit, Umwandeln in binäre Daten. Es war ein Speicherkonzept da, es war ein Lochstreifensystem da und programmierbare Anweisungen, das war so etwa, das lief 43 relativ gut, aber ist auch zerbombt worden.
Also gut, ich meine, wir werden gleich nochmal für alle, die jetzt bei Bits und Bytes schon sagen, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, das werden wir gleich nochmal versuchen aufzubereiten, weil ich glaube, wir müssen über ein paar Begriffe hier gleich sprechen, aber wenn wir über Kontrazuse sprechen, müssen wir auch gleich einig, und du hast es hier sehr schön auf deinem T-Shirt, Heinz Nixdorf, der wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, deswegen dieses Nixdorf 100. Heinz Nixdorf ist sicherlich der bekannteste Computerunternehmer, das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Und er hat ja auch mit Konrad Zuse zumindest im Austausch gewesen. Also ich glaube, der Konrad Zuse war mehr der Erfinder. Und so habe ich das immer für mich abgespeichert. Und Heinz Nixdorf war dann mehr so der Unternehmer, der das Ganze wirklich auch ja, in die Firmen, in die Unternehmen gebracht hat.
Ja, also vielleicht ganz kurz zur historischen Dimension. Heinz Nixdorf selber eben auch ein Kriegskind. Es war eine schwierige Zeit, auch hier in Paderborn sind auch ausgebombt worden. Zuse hat vielleicht mit seiner Firma in seinem ganzen Leben vielleicht 50, 60 Maschinen verkauft. Also wirklich, das waren Special-Purpose-Maschinen, sehr teuer. Und Nixdorf hatte übrigens auch angefangen, Physik zu studieren, 46, und ist dann relativ früh schon mit der neuen Technik. Und ich meine, das vergessen wir halt manchmal, dass wir 46, 47 nach dem Krieg, da ging es gerade wieder los, dass die Universitäten überhaupt wieder Elektrotechnik, Physik, diese ganzen Gebiete angeboten haben. Und da gab es die neue Technik, wie man mit erst mit Relais, aber dann auch mit Elektronenröhren, wie man damit logische Schaltungen bauen kann. Und das waren tatsächlich die ersten Lehrbücher, die kamen so 47, 48 erst nach Deutschland. Das gab's halt vorher nicht, das Wissen, wie man irgendwie logische Schaltungen aufbauen kann. Und das hat Nixdorf unheimlich früh kennengelernt und hat sofort die Idee gehabt, da kann ich preiswerte Rechner mitbauen, die nicht mehr $500,000 kosten, sondern vielleicht nur noch $50,000. Und er hat gesagt, das ist genau das, was alle brauchen. Alle Mittelständler, alle Handwerker, alle, aber auch größere Firmen. Ich meine, was machen alle zu der Zeit? Das war Buchhaltung, das war Excel. Und genau dafür hat er gesagt, ich habe eine Idee, wie man dafür Computer bauen kann, dass wir das elektronisch machen, dass wir es speichern können, dass wir es verarbeiten können. Und mit dieser Idee ist er zum drittgrößten Computerhersteller in Europa. Genau von hier ist er so groß geworden.
Er ist schon verrückt, in den 80er Jahren wirklich, also einer der Top-Computerhersteller in Europa und ich glaube auch weltbekannt dafür, weil er ja wirklich dann in den Mittelstand auch gegangen ist und das für diese Anwendung hatte. Christian, hat das für dich damals eigentlich eine Rolle gespielt, hier nach Paderborn zu kommen, gesagt, in diese großen Fußstapfen tritt ich mal und verkauf nicht Millionen von Computer, aber bau den größten?
Nee, hat keine Rolle gespielt. Ich hatte einen ganz anderen Plan. Ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Ich bin zum Hochleistungsrechnen bin ich auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg gekommen. Ja, ich war Computer bauen schon. Ja, also ich in dem Wissenschaftsbereich, wo ich promoviert habe und auch heute noch arbeite, geht es darum, dass man Spezialrechner baut für spezielle Aufgaben, die man aus rekonfigurierbarer Hardware, aus FPGAs baut. Also man baut sehr spezialisierte Rechner für eben wissenschaftliches Rechnen oder eingebettete Systeme oder Bildverarbeitung, Radar, Ähnliches. Da schon die Computertechnik, der Name ist natürlich auch bekannt, ne? Aber dass sich das anderes in eine andere Richtung entwickelt hat, für mich persönlich war nicht absehbar.
Ja, das ist tatsächlich spannend. Ne? Wenn wir von Rechnern heutzutage reden, dann reden wir ja meistens tatsächlich über diese General-Purpose-Rechner, also die im Prinzip alles machen können. Ich kann beliebige Software darauf betreiben. Aber in der Geschichte der Computer hat es ja tatsächlich auch lange Zeit solche sehr spezifischen Rechner gegeben. Ich hatte letztens auch eine Führung bei euch machen dürfen, die sehr spannend war. Und da wurde auch sehr viel über das Thema analoge Computer gesprochen. Das war ja auch tatsächlich lange Zeit ein Thema, ist dann, glaube ich, wieder ein bisschen abgeflacht. Und mittlerweile kommt das aber wieder in der einen oder anderen Diskussion hervor.
Ja, das ist natürlich eine super spannende Entwicklung. Und also immer, wenn ich auch Besucher habe oder Besucherinnen in den Gruppen, wenn ich denen sage, dass in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass die Supercomputer, dass die waren nicht digital, das waren rein analoge Computer. Und dann gucken die mich an mit ganz großen Augen, was ist denn ein Analogcomputer, um Gottes Willen. Ne? Aber wir haben halt immer das Problem, die Physik findet statt in einem kontinuierlichen Raum, in dem alles analog passiert. Wir haben Differentialgleichungen, wir haben Mathematik, die analog funktioniert. Und man hat sehr früh erkannt, dass man diese physikalischen Gesetze auch nutzen kann, um damit Rechenmaschinen zu bauen. Und wenn ich eine Führung mache, auch Richtung Quantencomputer nachher, ich gehe sehr, sehr gerne zu einem super einfachen Exponat. Also wir haben nämlich ein kleines Hands-on, wo sie zwei Zahlen addieren. Also zum Beispiel 2,3 und 2,9. Also zwei Zahlen werden addiert. Dafür brauchen Sie kein iPhone mit 15 Milliarden Transistoren. Dafür brauchen Sie genau 4 Widerstände. Sie haben 4 Widerstände im Kirchhoffschen Gesetz. Das ist ein physikalisches Gesetz. Damit können Sie das Problem, dass Sie zwei Zahlen addieren, für, ich sage jetzt mal, 27 Cent lösen. Und das ist, das überrascht ganz viele Leute, dass ich im Prinzip Digitalrechner heute habe, weil sie alles können, weil sie unheimlich schnell waren, weil wir eine super Technologie auch entwickelt haben. Aber bis in die 70er Jahre waren die eigentlichen wissenschaftlichen Supercomputer waren Analogmaschinen, die mit analogen Schaltungen mit Operationsverstärkern gearbeitet haben, um Differentialgleichungen zu lösen. Und ich finde das immer super, wenn man die Leute damit total irritieren kann.
Ja, ich meine, analog, digital, ich glaube, da müssen wir einmal hier mal unterscheiden, was heißt das eigentlich? Also digital ist das, was wir eigentlich alle mittlerweile als selbstverständlich und die große Dominanz der Rechner ist die digital. Das heißt, ich habe im Prinzip eine 0 und 1 mittlerweile über Transistoren abgebildet, die ich unterscheide und damit kommen diese, das sind dann diese Bits, mit denen ich dann rechnen kann. Analog funktioniert ja anders, weil analog gehe ich ja gar nicht in die digitale Welt rein, sondern ich messe tatsächlich, oder in der physikalischen Größe, in der ich mich bewege, versuche ich es auch gleich umzusetzen. Und das macht die Sache, früher ging es nicht anders, weil wir die Digitaltechnologie noch gar nicht hatten. Heute haben wir die Digitaltechnologie und nur für Spezialanwendungen. Oder wenn wir drauf kommen, dann kann ich wieder in die analoge Welt gehen, nämlich zum Beispiel bei Photonen oder bei physikalischen Signalen, in denen ich auch rechne. Das ist spannend, aber nicht das, was wir alltäglich benutzen. Das, was wir alltäglich benutzen, ist alles Digitalrechner. Und ich erkläre das immer, ich musste meinen Eltern mal erklären, hier, als wir umgestiegen sind von analog-satt auf digital-satt, was der Unterschied ist. Und da, finde ich, kann man das immer sehr schön erkennen. Also analog-satt, das war so ein Fernsehsignal früher, da gab es dann Rauschen. Also es gab ein gutes Bild, schlechtes Bild und dazwischen gab es auch noch was. Und bei digital gibt es Bild oder kein Bild. So, und so im Prinzip kann man sich zwischen digital und analog ja, finde ich, immer sehr gut vorstellen, dass es dann tatsächlich ja Signale noch dazwischen gibt. Und das ist heutzutage, wenn wir über Quanten sprechen, natürlich sind das alles interessante Effekte, die man dann versucht, mittlerweile besser zu verstehen und zu nutzen. Aber Christian, wie erklärst du mit deinen Kindern, was überhaupt ein Computer ist?
Ganz allgemein, meinst du?
Ja, ganz allgemein. Was macht ein Computer? Wie ist er aufgebaut?
Naja, ich würde sagen, es gibt natürlich unterschiedliche Konzepte, das würde ich jetzt nicht erklären, sondern ich würde so das typische Konzept erklären, ja, so diese von Neumann-Architektur, dass man sagt, es gibt im Prinzip Daten, ja, wo eben das, was bearbeitet werden soll, gespeichert wird. Dann gibt es Programme, die Instruktionen beschreiben, was passieren soll mit diesen Daten und dann eben ein Rechenwerk, was dann auf diesen Daten Operationen ausführen kann. Und das Programm beschreibt im Prinzip, in welchen Reihenfolgen welche Operationen ausgeführt werden auf den Daten. Ich glaube, das ist...
Diese von Neumann-Architektur ist ja nach John von Neumann, das ist, wie alt ist die jetzt? Also ich meine, die ist, glaube ich, 60, 70 Jahre alt, 60 Jahre auch schon. Also relativ frisch, glaube ich, schon mit reingekommen.
Ja, das sollte ich wissen, aber...
Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das um den Dreh rum ist. Und die gilt ja bis heute. Ich meine, das ist ja das ordnende Element, was wir jetzt vielleicht versuchen zu durchbrechen durch Quantencomputer. Aber im Prinzip ist das schon das ordnende Element eines Rechners.
Ja, also grundsätzlich ist das fundamentale Prinzip, ja, wie die Rechner funktionieren. Und natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Und das ist eben so diese Zukunftstechnologien, wo man sagt, man kann das auch anders machen. Ja, das ist einfach im Prinzip basiert der Rechner auf Instruktionen, also ein Instruktionssatzrechner. Und durch den Wechsel der Instruktionen kann man die Funktion ändern. Ja, vorhin ein Beispiel war ja das mit dem Analog-Computing. Ja, das ist jetzt so, ja, mit 3, 4 Widerständen kann man das tun. Das Blöde ist, wenn man 2 andere Zahlen zusammenrechnen möchte, braucht man 4 andere Widerstände.
Ja? Da funktioniert das
nicht
so
einfach. Und dieses Spezialisieren. Also einerseits, man möchte was komplett generell ist, dann muss es programmierbar sein, dann braucht es Instruktionen und vielleicht fixe eben Operationen, die man ausführen kann. Oder man sagt, gewisse Sachen sind fix, wenn wir immer diese beiden Zahlen, gut, das ist ein stumpfsinniges Beispiel, aber es gibt halt so, wenn die Funktion fix ist, dann muss ich es nicht programmierbar haben, sondern ich kann die Maschine gleich komplett zur Funktion spezialisieren. Und 1000 andere Varianten von diesen Konzepten. Also immer ein Abwägen zwischen dem, der Flexibilität, die man haben möchte, und der Spezialisierung, wo man dann eben vielleicht das günstiger machen kann oder schneller oder energiesparender.
Ja, ich hau jetzt mal einen raus. Es gibt keine Digitalcomputer. Wenn wir ganz weit in die Hardware reingucken, wo wir im Prinzip Feldeffekt-Transistoren haben, die haben Kurven, wie im Prinzip die Spannung ansteigt. Wir haben im Prinzip komplett analoge Systeme. Das ist natürlich gar nicht so trivial, das mit 15 Milliarden Transistoren gleichzeitig irgendwie hinzukriegen. Aber es gibt eigentlich keine digitalen Maschinen, sondern jeder Computer ist ganz unten ein analog-physikalisches System. Aber wir haben es natürlich mit unserer kognitiven Leistung hinbekommen, dass wir das so gut im Prinzip abstrahieren können, dass wir diese ganze analoge Welt ausblenden können. Dadurch, dass wir eine Taktfrequenz eingeführt haben. Und das ist ja so bei Computern. Wir haben eine Taktfrequenz und was dazwischen passiert in den Transistoren, wie Ladungen sich aufbauen, sich abbauen, das ist uns total egal, weil wir sagen, wir haben logische Funktionen, die funktionieren, wenn ich eine Taktzahl einhalte und wenn ich einfach eine gewisse Abstraktion da reinbringe. Aber auch jedes Tablet, jedes Smartphone, ganz unten ist es einfach analoge Physik, die abläuft. Das muss man sich manchmal nochmal in Erinnerung rufen.
Ja, das wissen auch viele Ingenieure nicht. Tatsächlich vor 10 Jahren, als ich hier angefangen habe, auch in der Lehre, habe ich das dann gemerkt, dass der Großteil meiner Studierenden das disziplinübergreifend gar nicht versteht, was ein Rechner ist, was ein Chip ist, woher das überhaupt kommt. Und dass das mal alles mit Sand anfängt und mit Silizium und woher das, wie dieser ganze Prozess ist. Und ich fand das ganz tragisch, weil ich kam jetzt aus dem Studium, aus dem Bereich, aus Süddeutschland, an der Uni Erlangen hatte ich studiert, wo das wurde uns eingetrichtert. Ne? Also Fertigungstechnologie von Halbleitern, das war halt ganz wesentlich. Da ist ja Siemens sehr groß und das war ein Riesenthema und die Studenten kannten das alle nicht. Und ich fand das sehr spannend, weil ich halte das für wichtig und auch für Allgemeinwissen zu verstehen, dass das, was wir alles hier die ganze Zeit machen, irgendwo mal anfängt mit Silizium, was wir gewinnen, was wir dann in diese Ingots, also die gießen wir dann so aus und dann in diese Wafer schneiden und daraus dann diese Milliarden von Transistoren mittlerweile rausbekommen. Und das ist total faszinierend, sich diese Kette mal anzuschauen, wie die funktioniert. Das ist wirklich, also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Ihr habt ja da auch so schöne Exponate, aber ihr habt ja sogar so ein Silizium-Ingot ja da stehen, aus dem man es rausbekommt. Und das ist momentan die dominierende Technologie, und wenn ich mal so reingucke, ich habe mich mal neulich mal so reingelesen, wo wir da technologisch angekommen sind, da sind wir schon eigentlich schon, was das Physikalische angeht, an vielen Limits, die angeht. Also ich glaube, momentan sind wir bei 5 Nanomillimeter von so einem Transistor. Das ist dann praktisch noch das 50-fache von einem Siliziumatom. Also ich meine, da sind wir schon, viel kleiner können wir nicht werden und damit würden wir auch irgendwann nicht mehr leistungsfähiger. Dann kommen mittlerweile andere Konzepte rein. Ne? Das ist schon spannend.
Ja, also ich sage immer, wenn ich Vorträge über KI halte, sage ich häufig, ja, das alles ist keine schwarze Magie. Aber ich muss halt wirklich zugeben, wenn ich über Computer nachdenke und was da tatsächlich passiert, dann werde ich doch ganz schnell ganz klein, weil ich das sehr beeindruckend finde, darüber nachzudenken, dass wirklich auf kleinster Ebene diese Transistoren eingebracht werden können und was für unvorstellbar viele Rechenoperationen über dieses System laufen können. Also viele Leute sprechen ja mittlerweile auch davon, dass wir sozusagen Sand zum Denken bringen. Und ich glaube, ganz so weit entfernt sind wir davon tatsächlich nicht.
Ja, wenn man mal vergleicht, ich habe das mal gelesen bei so einem Z3 oder so, da konnte, glaube ich, 5 Rechenoperationen pro Sekunde, also 5 Stück. Ne? Das schaffen wir 4 wahrscheinlich zusammen auch. Und wenn man jetzt moderne Rechner anschaut, jetzt müssen wir vielleicht gar nicht auf die Supercomputer gehen, das ist ja nochmal völlig abstrakt, da können wir gleich nochmal sprechen, aber ich erkläre das immer hier, die PlayStation 5, die ist da praktisch schon in einem Bereich, wo wir da über Billionen von Operationen pro Sekunde sprechen. Und das ist natürlich Wahnsinn, also das ist Wahnsinn, ne? Also unfassbar, kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, man spricht da ja auch von diesen FLOPs, ne? Floating Point Operations per Second, also Gleitkommazahl Operation. Und ich habe mir mal angeguckt, ich habe mal hier so einen Gameboy mitgebracht, ne, aus meiner Jugend. Der kann keine Gleitkommazahl Operation, aber wenn man das umrechnen würde, waren es, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich hier nichts Falsches sage, ich glaube, es waren 4 Megaflops wären das so gewesen. Ne? Also könnte dieser Gameboy machen. Und dann habe ich auch mal so ein Raspberry Pi mitgebracht. Der ist jetzt auch schon was älter, ein Raspberry Pi Zero W, mindestens 5 Jahre alt, kostet 20 Euro. Das ist ein kompletter Computer auf einer solchen Platine. Und der hat dann schon 1-2 Gigaflops, also das 500-fache tatsächlich von einem Gameboy. Und wenn wir uns jetzt das Ding in unserer Tasche angucken, so ein iPhone 17 beispielsweise, bis zu 2,5 Teraflops. Und das zeigt einfach, wie unvorstellbar gigantisch auch der Fortschritt war, den wir über die Jahre gesehen haben. Und da gibt es ja ein Gesetz, das sogenannte Moore'sche Gesetz, was das lange Zeit beschrieben hat. Und da habt ihr ja auch ein super schönes Exponat bei euch im Museum stehen.
Ja, das Moore'sche Gesetz, ich denke, wir sollten da jetzt nicht zu sehr in die Geschichte eintauchen. Aber diese Idee, dass man eben auf einen Halbleiter wie Silizium so Transistoren aufbringen kann mit lithografischen Verfahren, das war schon ziemlich gut. Ne? Und da sind wir halt heute angekommen, dass ich auf meinem iPhone-Chip irgendwie 15, 16, 17 Milliarden von diesen Transistorstrukturen aufbringen kann. Aber du hast es gerade gesagt, die Strukturen sind heute bei 3-4 Nanometern angekommen. Das Problem ist, wenn ich jetzt 2 Leiterbahnen habe, die vielleicht nur noch 3-4 Nanometer voneinander, wir reden da über ein Dutzend Atomschichten, ne? Also um das mal klar zu machen. Und das Blöde ist, dass dann schon gerne mal Elektronen, die eigentlich durch die eine Leiterbahn laufen sollten, die springen dann schon mal über in eine andere Leiterbahn. Also wir sind ganz nah dran eigentlich, dass die Physik, Gesetze, die Weiterentwicklung des Moore'schen Gesetzes auch stoppen werden.
Jetzt lass uns vielleicht nicht mal so viel in die Vergangenheit gucken, sondern mal erstmal so in die Gegenwart. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, Christian, gestern den Otus, den neuen Superrechner hier in Paderborn eingeweiht. Vielleicht die erste Frage, wie viele Flops hat der und was kann man von dem erwarten?
Ja, also es sind ein paar mehr. Ich weiß, die Zahlen gestern wusste, die sind noch auswendig. Ich glaube auch Petaflops. Also wir haben CPU und GPU-Teil.
Petaflops.
Ja, 10 hoch 15. 10 hoch 15. 10 hoch 15 Flops. Ja. Der CPU-Teil,
Also
gut 8 Petaflops und der GPU-Teil nochmal 4. Ja, das sind schon sehr anständige Zahlen. Ja.
Wo seid ihr da so im Ranking weltweit?
Für den CPU-Teil sind wir ungefähr Platz 155 weltweit und für die GPU nochmal 100 zurück, 255 in den Dreh rum. Ja.
Wir werden gleich mal, CPU und GPU müssen wir gleich mal unterscheiden, was das ist, damit wir da nicht die Leute abhängen. Aber das, ich finde, das klingt vernünftig. Du hast mir eine andere Zahl auch nochmal gesagt, nämlich in einem Bereich seid ihr wirklich in den Top 5.
Genau, ja, das ist interessant. Also eben, vielleicht mal zu den Transistoren, vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen. Ich meine, das Moore's Law sieht man, das wird immer mehr. Ja, aber was man halt vergisst, mehr ist ja nicht unbedingt schneller. Ja, man hat nur mehr Bauteile. Man muss sich überlegen, was kann ich denn mit den mehr Bauteilen, wie kann ich den wirklich umsetzen, so dass sie eben gemeinsam arbeiten, etwas schneller zu machen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Absolut.
Man sieht ja auch mittlerweile, dass es physikalisch am Ende ist, was das Moore'sche Gesetz ein Moore war glaube ich, ein, ich weiß gar nicht, ob der Geschäftsführer war, aber vom IBM auf alle Fälle jemand, der das...
Nee, der Gründer von Intel.
Intel, nicht IBM. Bei Intel tatsächlich der Gründer, der das ja gesagt hat, es ist kein physikalisches Gesetz,
es ist ein ökonomisches Gesetz. Was interessant ist, ist eben, man hat nicht nur mehr, sondern der interessante Nebeneffekt, der eben vergessen wird häufig, ist, dass man gesagt hat, man kriegt mehr zum gleichen Preis und mit der gleichen Leistungsaufnahme. Also die Leistungsdichte steigt nicht an. Das ist natürlich interessant, ja, weil man eben mehr Rechenelemente hat, aber nicht mehr elektrische Leistung zuführen muss. Ja. Und Wenn man natürlich beliebig viele elektrische Leistungen hat, dann kann man auch beliebige Rechenleistungen jetzt erreichen in so einem Parallelrechner. Da kann man die Aufgabe, man hat eine große Aufgabe, man hat ein komplettes, schwieriges mathematisches Problem. In dem Fall, was wir da so messen, für dieses Ranking ist es ein lineares Gleichungssystem, ein extrem großes, braucht man in der Praxis nicht. Aber bei der Lösung dieses Problems muss man verschiedene Teile vom Computer sehr effizient geregelt haben, dass man da eine gute Rechenleistung, also eine schnelle Geschwindigkeit rauskriegt. Man muss die Daten schnell transportieren können, innerhalb eines Rechners zwischen den Rechnern, man muss sehr schnelle Fließkomma-Operationen machen können, man muss auch schnell auf den Speicher zugreifen können. Darum ist die Aufgabe an sich nicht so relevant, aber sie ist dennoch so ein Beispiel für etwas, was eben, wo man eine gewisse Balance haben muss, dass so ein System funktioniert. Und was jetzt interessant ist, ist, wenn man sagt, gut, man vergleicht die Rechenleistung jetzt in Flops pro Sekunde zur aufgenommenen elektrischen Leistung in Watt. Was denn da? Was ist denn da das Verhältnis? Und da war der Rechner sehr gut. Wir haben da weltweit den fünften Platz in der letzten, gibt es zweimal pro Jahr ein Ranking, die sogenannte Green 500-Liste, wo das gemessen wird, wo man eben sagt, wie viele Flops pro Watt werden damit dem erzielt. Also es ist eben nicht nur schnell, sondern eben auch besonders effizient.
Ja, genau. Und da müssen wir gleich nochmal sprechen, weil ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen mit den Nachrichtenrechner und die ganzen Großrechner und KI. Das geht mit Energie einher und das ist ein wichtiges und spannendes Thema. Aber da werden wir im Detail, glaube ich, direkt nochmal reingucken, weil das ist mittlerweile kaum trennbar voneinander.
Darf ich dazu ganz kurzen, auch elementaren Einwurf nochmal geben? Ich weiß nicht, ob sich das Publikum mal gefragt hat, warum Rechnen überhaupt Strom verbraucht. Ich weiß nicht, hat da mal jemand drüber nachgedacht? Warum verbraucht ein Prozessor überhaupt Strom? Und warum, je mehr ich rechne, warum immer mehr Strom verbraucht wird? Und am Ende sind unten die Transistoren, die irgendwas schalten. Aber wir haben tatsächlich auch ein Gesetz aus der theoretischen Physik, aus der Informationstheorie auch, das sagt, unsere Rechner, die wir benutzen, haben letztlich zum Beispiel ein logisches Gatter. Ein logisches Gatter, das im Prinzip die ganzen Operationen, die ganzen Rechenoperationen abbildet. Und was passiert ist, wir haben zwei Eingänge, zum Beispiel bei einem NAND-Gatter oder bei einem AND-Gatter, zwei Eingänge und wir haben einen Ausgang. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mir war das halt wichtig, dass ich das jetzt mal hier mitgebe, weil das überraschend ist. Wir vernichten in jedem Rechenschritt immer Informationen. Zwei Eingänge, ein Ausgang, bei jedem logischen Gatter. Das hat übrigens zur Folge, dass wir physikalisch gesehen sind, unsere Computer zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht rückwärts laufen können. Ne? Also wir können die Rechnungen nicht vorwärts und rückwärts laufen können, obwohl das eigentlich für fast alle Physikgesetze gilt. Umkehrung der Zeit. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum wir so viel Energie brauchen, weil wir permanent Informationen vernichten. Und ist es ein abstrakter Punkt, ich kann das hier nur antriggern, aber das ist ein grundlegendes physikalisches Gesetz. Je mehr ich rechne, desto mehr Energie brauche ich. Und zwar gibt es da auch natürlich viele Effizienzmöglichkeiten, um besser zu werden. Aber am Ende, je mehr ich rechne, umso mehr Energie muss ich reinstecken.
Aber von diesen physikalischen Grenzen sind wir Größenordnungen entfernt. Also not even close.
Ja. Wie schnell ist denn, Christian, wie schnell ist denn so der schnellste Rechner der Welt? Also der wird ja wahrscheinlich in den USA, stehen, gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Ich habe mal den von den Colossus, das ist der von XAI, von Elon Musk, sagen wir es mal so vereinfacht, runtergebrochen. Das ist ja schon so einer, der hat ja glaube ich schon 3,2 irgendwie Exascale. Also das ist dann eine 1 mit 18 Nullen.
Ja, das ist... Früher war das relativ einfach herauszufinden, was der schnellste Rechner war. Weil jeder, der einen schnellen Rechner hatte, das waren normalerweise entweder an Universitäten oder an staatlichen Forschungsinstitutionen, gibt es eben, man hat ja auch so ein gewisses Bedürfnis, darüber zu sprechen und die entsprechende PR zu haben, gibt es eben diese Rangliste der Rechnersysteme, aus dem man unter anderem auch solche Technologietrends ableiten kann. Das ist auch ein Nutzen von so einer langfristigen. Macht man seit den 90er Jahren, hat man zweimal pro Jahr Messpunkte für 500 Rechner. Das ist schon ein interessanter Datenschatz auch. Und heute eben vor wenigen Jahren wurde das erste Mal diese Exaflop-Grenze, also von 10 hoch 18 Operationen pro Sekunde durchschritten. Ja? Das ist schon irre. Haben Sie sicher in den Medien gelesen, bei der Einweihung von Jupiter kürzlich oder sowas, 10 hoch 18. Das Universum ist ungefähr 10 hoch 18 Sekunden alt. Ja? Wenn man jede Sekunde eine Operation gemacht hat, dann das passiert in einer Sekunde an Operation. Das ist schon...
Das ist 10 hoch 18, was ist das? 1 Milliarde mal 1 Billion, ne? Müsste das sein?
Nee, das ist eine Milliarde ist 10 hoch 9.
10 hoch 9.
10 hoch 9 mal 10 hoch 9.
10 hoch 9 mal 10 hoch 9. 1 Milliarde mal 1 Milliarde. Das sind schon ein bisschen was in einer Sekunde, was man
das ist schon könnte. Das ist schon anständige Rechenleistung. Ja? Und genau, und das ist natürlich immer so ein Ziel. Ja? Man versucht, das ist natürlich auch eine Grenze, wo man sagt, jetzt haben wir da, sind wir eben von Megaflops, ja, Gigaflops und ja, Terra, Peta, wo man ganz andere Arten von Anwendungen und Möglichkeiten nochmal bestehen. Aber das war schon eine sehr zentrale Grenze, wo man viel dran gesetzt hat. Eben auch die Sachen, die wir diskutiert haben. Ja, dieses digitale Rechner machen wir nicht zum Spaß, sondern wir machen das, dass wir quasi zwischen den 1 und 0 gut unterscheiden können. Dass wir eben wenige Fehler haben in der Berechnung, wo das irgendwie so ein Zwischenlevel ist, wo man es nicht mehr so gut messen kann. Wenn man natürlich so viele Rechenelemente gleichzeitig betreiben möchte und das mit einer gewissen Stabilität, dass man eben auch sagt, man kann mal einen Tag rechnen, ohne dass es einen Fehler gibt, ist das eine Ingenieursherausforderung. Jetzt in den letzten Jahren hat sich die Situation ein bisschen verändert. Das waren schon immer Gerüchte, dass man sagt, es gibt auch Rechnersysteme, von denen wir nichts wissen. Und nicht jeder Leute, die einen Rechner haben, schreiben den auf die Liste. Ja, pure Spekulation. Was wir allerdings wissen, ist, dass Chinesen haben, es gibt chinesische Systeme, die schon früher, wie die Amerikaner beim Exaflop waren, die haben einfach das nicht mehr eingereicht bei der Liste. Haben da aber Publikationen darüber verfasst und haben gesagt, bei eurer Liste mache ich nicht mehr mit, bei diesem Kindergarten, der Angeberei. Wir machen eine echte Anwendung, die eine Exaflop macht. Also ist unglaublich. Ja. Und jetzt diese ganzen KI-Firmen, was da momentan privat investiert, die haben jetzt auch keine Lust, da den Rechner da zu vermessen, sondern haben andere kommerzielle Aufgaben. Und darum kann man es gar nicht sagen.
Kann man gar nicht sagen. Man kann da so zuhören, wenn Jensen Huang, also der Geschäftsführer von Nvidia, spricht und sagt, wie viel er wieder verkauft hat. Dann kann man so ein bisschen ableiten. Aber wir werden nochmal über Deutschland, China, USA mal sprechen gleich. Ich habe ein paar Zahlen tatsächlich aus dem aktuellen FAZ-Artikel von heute rausgesucht, um dieses Verhältnis auch zu sehen. Aber vielleicht eine wichtige Unterscheidung, du hast es ja auch bei deinem Benchmark gesagt, CPU und GPU. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Kannst du das für uns nochmal so unterscheiden? Und was ist CPU, was ist GPU und für was brauche ich das eine und das andere?
Also CPU, das sind eben Prozessoren, wie sie die meisten hier wahrscheinlich so erwarten würden als Prozessoren, was eben in diesen Rechnern schon drin war und heute immer weiterentwickelt wurde. Und jetzt ist die Frage, wie kann man mehr rechnen? Ja, wie kann man schneller rechnen? Kann man natürlich einen weiteren Prozessor nehmen. Was man aber auch machen kann, ist zu sagen, statt dass man eine Operation auf einer Zahl ausführt, macht man es auf mehreren Zahlen gleichzeitig. Also ein Beispiel, ja, wir haben keine Ahnung, ja, wir haben Vektoren, ja, in der Mathematik, dass wir eben sagen, das sind gleichartige Arten von Zahlen, die zusammengefasst sind. Also statt dass ich jeweils acht Paare von Zahlen zusammenrechne, nacheinander, mache ich meinen Rechner so, dass in einem Schritt 8 Paare zusammenrechnen kann. Also Parallelität eben auf dieser Instruktionsebene. Und dann kann ich mir sagen, ja, jetzt kann ich eben beides kombinieren. Ich habe mehrere Prozessoren, da Parallelität und die Prozessoren selber sind sehr parallel. Und die GPU ist eben eigentlich kommt es auf dem Grafikbereich, also eigentlich ist es Grafikverarbeitungseinheit, Graphics Processing Unit, wo man eben, kann man sich überlegen, wenn man Bilder bearbeitet, also im Prinzip Bilder visualisiert, ja, für zwei- und dreidimensionale grafische Darstellungen, dann hat man beispielsweise diese Pixel, die dann das Bild darstellen, hier an dieser Videowand hinter uns, sind die Operationen völlig unabhängig voneinander. Also wenn wir sagen, wir wollen das Bild jetzt beispielsweise von farbig nach schwarz-weiß verwandeln, kann ich sagen, jedes Pixel ist genau die gleiche Operation. Die kann ich alle komplett unabhängig voneinander machen, mache einfach das Farbe schwarz-weiß. Ja. Darum wurden diese Grafikkarten eben darauf spezialisiert, dass man sagen kann, ich habe jetzt eine Menge, so eine zweidimensionale Matrix oder dreidimensionale, mache für jeden Ort die gleiche Operation und mache das extrem schnell. Was ist der Vorteil? Ja, die brauchen nicht alle eine eigene Jobbeschreibung. Der Job ist überall der gleiche, nur der Pixel ändert sich. Ja. Und dann kann man eben andere Arten von jetzt Verhältnissen haben, wie viel Teil von einem Prozessor wird jetzt verwendet, um die Aufgaben zu beschreiben. Was sind die Rechenwerke, was sind die Daten? Und da haben diese GPUs, die sind jetzt eben, weil sie halt so parallel rechnen müssen, sind im Prinzip einfacher gebaut, machen aber überall diese gleiche Operation, ist eine andere Abwägung und sind daher eben schneller und effizienter, wenn die Aufgabe passt.
Und deswegen ist das Gaming ja so wichtig. Deswegen war das doch nicht umsonst, weil beim Gaming möchte ich ja möglichst viele Pixel generieren auf meinem Bildschirm, wenn ich spiele. Und das ja nicht nur einmal, sondern dann, das kennt man ja auch, 100 Hertz oder 120 Hertz, das heißt 120 Bilder pro Sekunde, dann mal in 4K-Auflösung. Dann kommen schon einige Rechenoperationen, die sehr einfach für sich genommen sind. Aber es ist eine Menge an Rechenoperationen. Und jetzt kommst du ins Spiel als KI-Experte. Damit kann man nicht nur Game und zocken, sondern ganz andere Sachen machen.
Ganz genau. Und wir haben ja jetzt zwei wichtige Sachen gehört. Zum einen, wir wollen immer mehr rechnen, weil es neue Anwendungen gibt. KI spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und je mehr wir rechnen wollen, umso mehr Energie brauchen wir. Und da befinden wir uns dann tatsächlich in der aktuellen Gegenwart. Nämlich, wenn wir jetzt nicht mehr notwendigerweise von Flops sprechen, sondern wenn Datencenter plötzlich in Gigawatt gemessen werden, also in der Energieaufnahme, die sie benötigen. OpenAI hat jetzt jüngst beispielsweise angekündigt, ein Rechenzentrum in Auftrag zu geben, bauen zu lassen, das 6 Gigawatt an Strom konsumieren wird. Und das zeigt einfach, was für Dimensionen wir jetzt plötzlich erreichen, über was für Dimensionen wir sprechen. Du hast dich da ja auch ein bisschen informiert, was das so für Einheiten sind, wenn man das mal auf Deutschland umrechnen würde, ne?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube wirklich, gestern ist ein FAZ-Artikel. Ich habe mir das mal rausgesucht, weil das merke ich mir jetzt auch nicht alles auswendig. Aber das ist beeindruckend, wenn man das mal vergleicht. Also 6 Gigawatt, was ist denn das eigentlich? Das ist so mehr als der Stromverbrauch in Berlin. Also mehr als eine Großstadt. Und das ist das, was ein Rechenzentrum momentan, OpenAI, Meta, also Facebook baut auch so einen in Louisiana, den Hyperion, gerade auf, der auch ungefähr 6 Gigawatt haben soll. Wir haben in Deutschland für Rechenleistung momentan in 2025 eine Anschlussinstallation, so ist es ja, also wenn wirklich alle Rechner maximal laufen würden, von 3 Gigawatt. Bis 2030 vielleicht 5 oder 6. Das heißt, dann sind wir an der Größe, wo ein Rechenzentrum, was gerade gebaut wird in den USA. Und in den USA mal das im Verhältnis, das hatte 2024, aber ich fange mal mit Europa in Summe an, was vielleicht Europa 16 bis 2030 28 Gigawatt. China aktuell 38 Gigawatt bis 2030 64 Gigawatt. Und in den USA, und ich erinnere nochmals, in Deutschland haben wir 3 und wollen auf 6 hoch, in den USA aktuell 48 und bis 2030 95 Gigawatt. 95 Gigawatt, das ist der Stromverbrauch von Gesamtdeutschland.
Und jetzt stellen wir uns die Frage, wofür? Wofür das Ganze? Was ist der Sinn? Ja, genau, was ist der Sinn und Zweck? Und das Spannende ist ja, dass die GPUs, auf denen jetzt gerechnet wird, tatsächlich primär aus Videospielen kamen, beziehungsweise dadurch hervorgegangen sind. Natürlich auch professionelle Anwendungen wie 3D-Simulation, CAD-Anwendungen. Aber mittlerweile ist natürlich der Use Case Nummer 1 die Berechnung von oder die das Betreiben von KI-Systemen. Und da haben wir tatsächlich diesen schönen Umstand, dass wir da auch sehr viele unabhängige Operationen haben, die durchgeführt werden können. Und die können super gut parallelisiert werden. Und das Ganze, wenn wir mal eine Frage bei ChatGPT eingeben beispielsweise, was dann im Hintergrund passiert, ist genau das. Es werden einfach sehr, sehr viele parallele Rechenoperationen gleichzeitig durchgeführt, um dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für das nächstmögliche Wort zu berechnen. Und dann wird das so aneinandergereiht, dass das System uns quasi etwas vorhersagt. Und das Wettrennen läuft jetzt schon seit, ich würde mal sagen, gut 3 Jahren. Da hat das so wirklich angefangen mit Veröffentlichung von ChatGPT, dass das auch so in der breiten Masse natürlich sichtbar wurde. Ihr habt das natürlich schon sehr viel früher natürlich gemacht, in den Größenordnungen zu rechnen und Dinge auch, sag ich mal, zu berechnen, die aber nicht alle nur KI waren, wie es jetzt tatsächlich der Fall ist, wo man das Gefühl hat, KI ist das Einzige, was es noch gibt, wenn man über Datencenter spricht.
Ja, also das waren jetzt so viele Gigawattzahlen, die kann ich mir alle gar nicht merken. Deswegen noch eine Wattzahl füge ich hinzu. Unser Gehirn, das mag von Fall zu Fall unterschiedlich sein, läuft auf 25 Watt. 25 Watt. Und die interessante Frage ist, warum gibt es diesen großen Unterschied? Was macht das Gehirn besser, was eben ein NVIDIA-getriebenes KI-System schlechter macht? Und diesen Unterschied zu verstehen, was ist eigentlich, warum ist, sind diese natürlichen Systeme so effizient im Vergleich zu unseren digitalen Ansätzen? Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat.
Wir rechnen auf alle Fälle analog wahrscheinlich. Das, oder zumindest
ja, oder vielleicht hochgradig parallel, zeitgleich, dass wir keinen Takt haben. Ich kann die Frage nicht beantworten.
Genau, aber die Parallelität müsste man ja vergleichen. Wir haben ja eine Parallelität jetzt ja irgendwie erreicht, die ja schon absurd ist. Ne? Also durch die Rechner. Es muss ja noch was, tatsächlich nochmal ein ganz anderer Effekt sein, der das ermöglicht. Also mich braucht ihr nicht fragen, ich habe da keine Ahnung von. Aber ich finde das schon, also es ist eine spannende Frage. Ne? Also tatsächlich, ich habe nämlich auch mal eine sehr spannende Veröffentlichung gesehen. Da hatte jemand in 2013 mal so durchkalkuliert mit dem Mooreschen Gesetz, was für eine Rechenleistung wir alles bekommen. Hat das sehr schön visualisiert, du kennst das, ne? Das ist, hat einmal den Lake Michigan genommen. Den Lake Michigan in den USA, so ein sehr großer See, der würde in Deutschland, wenn man auf die Landkarte setzt, irgendwie von Stuttgart bis nach Berlin reichen. So groß ist dieser See. Und wenn man den angefangen hätte, irgendwie in den 60er Jahren mit jedem Tag, jedes Jahr mit Wasser zu füllen und halt jedes Jahr doppelt so viel Wasser, also so ein bisschen wie das Mooresche Gesetz, dann würde man 2025, also genau wo jetzt, den Lake Michigan nicht nur füllen, bildlich gesprochen, sondern man würde eine Rechenkapazität kommen, die eigentlich dem menschlichen Gehirn irgendwie annähernd sein sollte. Also die Publikation ist tatsächlich schon wirklich 12, 13 Jahre alt. Ich fand das spannend, ich glaube, die ist total in Vergessenheit geraten, aber ich fand die spannende Diskussion, dass wir ja jetzt irgendwie meinen, in 2025 kriegen wir AGI, also eine Intelligenz, die so schlau ist wie der Mensch, ob es da nicht so ein, ob das tatsächlich nur die Rechenpower ist. Also da hätte ich schon mein Fragezeichen dahinter. Ne?
Ja, vielleicht nochmal ein Punkt, der mich gestern auch bei deiner Veranstaltung so begeistert oder ja irritiert hat. Da ging es halt auch darum, ein ganz einfaches chemisches System zu simulieren. Und dann hat man das irgendwie so aufgeteilt und dann hat man das umgerechnet, wie viel Jahre Rechenleistung ich eigentlich brauche. Und da haben wir auch, waren wir ruckzuck irgendwie in der im Zeitalter des Universums, um irgend so ein popeliges, Entschuldigung, aber ein Molekülsystem zu lösen. Und dann frage ich mich auch, warum kann die Natur das eigentlich? Warum die Natur, die rechnet ja nicht Jahrmillionen daran rum, sondern die Atome machen das einfach, ne? Und dieser Ansatz, das hat mich gestern total beeindruckt. Also das war bei der OTUS-Eröffnung, da wurde eben vorgestellt, dieses Problem, wenn ich das jetzt mit diesen numerischen Methoden lösen würde, dann brauche ich, weiß nicht, zweimal die Dauer des Universums, um das zu berechnen. Und wenn ich es ein bisschen besser mache mit einem anderen Modell, dann komme ich vielleicht ja ein Faktor 10, 20, 30 runter. Aber die Frage ist, warum funktioniert denn das mit den Molekülen? Warum können die das und warum können unsere Computer das nicht? Und diese Frage, da glaube ich, müssen wir besser.
Ja, ich meine, das sind schon relevante Fragen. Und ich denke auch, man muss immer wieder betonen, also die Rechenleistung, die zusätzliche, klar, das führt zu Verbesserungen. Aber die größten Durchbrüche, also man kann nicht einfach, also im Prinzip kaufen wir uns durch diese Entwicklung Zeit. War da auch klar, ja, einfach statt, dass wir jetzt irgendwie 10 Jahre warten und das dann auf dem, keine Ahnung, ja, iPhone 28 rechnen, machen wir es heute, indem wir einfach mehr Ressourcen investieren. Ja, also muss es uns das wert sein, dass wir jetzt nicht die Zeit einfach warten, sondern, keine Ahnung, ja, wir wollen die Antwort halt sofort wissen, wir wollen einen Business-Vorteil rausziehen und unsere Firma gründen oder was auch immer, eine Wertkomponente. Aber es ist auch klar, dass es eben die Rechenleistung allein nicht tut, auch bei der KI. Es ist nicht nur, dass da mehr Rechenleistung ist jetzt, sondern es sind methodische, es sind algorithmische Fragen. Ja, Algorithmen sind immer, kann man eben an ganz andere Dimensionen kommen, ja, wenn man jetzt eben exponentiellen Algorithmus zu einem polynomiellen hat, das ist einfach in große Probleme gelöst werden. Das ist einfach fundamental. Man kann keinen Rechner bauen, der so groß ist, ja, für große Probleme, dass man mithalten kann. Also Algorithmen, Verbesserung von Verfahren im Detail, andere Ansätze, alles, was man versucht, und man sieht es ja auch mit den Sprachmodellen. Ja, da gibt es eben dann wieder diese, ich sage jetzt mal, DeepSeek und andere, die einfach sagen, ja, die einen hauen mit Gewalt drauf, mit extremen Ressourcen, und die anderen machen was eben um Größenordnungen einfacher und simpler ist und nahezu vergleichbare Resultate liefert. Also ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende dieser ganzen Evolution.
Siehst du das als einen Weg für Deutschland? Also sind wir da gut aufgestellt zu sagen, okay, wir haben, ich habe die Zahlen vorgelesen, also da zu 95 zu 6 Gigawatt alleine, das kann man sich schon vorstellen, dass das von der Rechenpower nicht im Vergleich zu USA, dass wir noch Schritt halten können. Ich denke, die Messe wird an der Stelle gelesen sein, aber es vielleicht doch auf der algorithmischen Ebene oder auf einer anderen Lösungsebene tatsächlich, oder es vielleicht auch tatsächlich übers Ziel völlig hinausgeschossen ist.
Ich glaube, das müssen wir, also auf dieser Ebene der Rechenzentrumsbetreiber, das sind wir raus. Der Zug ist abgefahren. Ja, ich meine, um da mitzuhalten, braucht man eben eine Menge günstiger, zuverlässiger, gerne auch grüner Energie. Und da haben wir uns halt verabschiedet, jetzt, dass wir das bereitstellen. Ja, also ich glaube, da können wir wieder einsteigen, aber so kurzfristig wird da nichts passieren. Das sind rein Marktkräfte. Ja. Also auch wenn man sagt, so ein Exascale-Rechner, wie viel gibt es von denen in Deutschland? Oder auch diese Diskussion, Gigafactories, ja. Wie viele kommen nach Deutschland? Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, ich glaube, besten Fall 1. Ja, weil in Frankreich kostet der Strom einfach einen Bruchteil. Und es gibt einfach keinen ökonomischen Grund, dann mehrere von den Dingen in Deutschland zu haben, wenn die politisch ist. Also ich glaube, das ist weg. Aber das andere ist natürlich, man kann in die Themen jetzt tiefer reingehen. Und wie du sagst, ja, also ich hatte sehr eine interessante Diskussion kürzlich mit jemandem, der eben so KI für so eine Smartwatch macht. Das ist nicht so eine, die jetzt so eine Apple Watch, sondern mehr so eine Fitnessuhr, wo eben so Sachen getrackt werden und ausgewertet, die eben über Wochen mit einer Batterieladung laufen soll. Und da gibt es natürlich in dieser Mikroelektronik eine Menge von Ansätzen. Ja, kann ich einfach das Modell nehmen und es 1:1 übertragen, sondern man muss smarter werden. Ja, auf der algorithmischen Ebene, auf der Hardware-Architektur, Spezialprozessoren, die smarte Energiesteuerung, dass man es nur dann anschaltet, wenn es notwendig ist. Und, ich glaube, da gibt es viel Innovationspotenzial. Ja. Schließt das aus, dass wir auch in diesem Standard-KI-Modell, nee, auch da, ja, kann durchaus Forschung machen. Das heißt auch nicht, wenn die Infrastruktur woanders stellt, dass man die nicht nutzen kann. Die wollen ja jemanden zur Nutzung ermöglichen, die wollen ja Geld damit verdienen. Also von daher.
Genau, also die investieren ja viel Geld und irgendwie muss das Geld auch wieder rein. Ne? Das ist, glaube ich, eine Hypothese, die. Momentan sind die ökonomischen Gesetze sicherlich ausgehebelt, das muss man ganz klar sagen, bei den Investitionen. Und wenn sich Rechenbetreiber überlegen, Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, dann ist das schon echt etwas, wo man früher gesagt hat, das konnte nur ein Staat schaffen oder sowas. Ne? Jetzt sind es wirklich Unternehmen, die über solche Dinge nicht nur nachdenken, sondern sie tatsächlich tun. Aber irgendwann wird sich das vielleicht auch widerlegen.
Man sagt ja auch immer, Not macht erfinderisch. Und wir haben sicherlich in China gesehen, dadurch, dass es da Exportbeschränkungen gibt auf Seiten der USA, dass die tatsächlich erfinderisch werden mussten an der einen oder anderen Stelle. Die haben sicherlich auch nicht immer ganz alles transparent gelegt, wie viel da jetzt tatsächlich eingesetzt wurde. Aber ich habe da tatsächlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass wir unseren Erfindergeist nicht ablegen, sondern dass er vielleicht umso mehr angespornt wird und wir uns jetzt nicht so sehr die Frage stellen, okay, wie können wir da jetzt genau die gleiche Anzahl an Datencenter aufbauen, sondern eher die Frage, was machen wir denn tatsächlich jetzt mit dieser Rechenleistung, die uns zur Verfügung steht, weil am Ende des Tages dem Rechner ist es egal, ob ich für Opa Jürgen da einen Geburtstagsgruß generieren lasse oder ob ich ein Modell simuliere, was vielleicht für die Krebsforschung interessant wäre. Und ich glaube, Letzteres ist dann doch schon sicherlich eher sinnvoller eingesetzt. Und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir über die Anwendung tatsächlich wirklich immer noch mithalten können.
Hast du nicht gerade im Vorgespräch gesagt, also wenn alles schief geht, machen wir auf alle Fälle Memes und Witze mit KI. Das geht auf alle
das
Fälle.
Stimmt.
Also das,
ja, das stimmt. Das ist immer noch mein Anwendungsfall Nummer 1.
Nein, aber das sehe ich genauso. Im Prinzip ist es ja bei den Kosten, die man hat. Ich habe mal gelesen, vielleicht Christian, aber nochmal die Frage an dich. Also die Stromkosten sind ja gewaltig bei solchen Supercomputern am Ende des Tages. Also da redet man wirklich von Milliardenbeträgen zum Teil, die Stromkosten da auch in den USA da sind. Also das ist schon, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn wir in Paderborn einen Stromausfall haben, bist du wahrscheinlich schuld.
Nee, ich bin nicht schuld. Nee, also ich meine im Großen, ja, also bei uns ist die maximale Leistung der beiden Supercomputer momentan bei 2 Megawatt. Das klingt jetzt für IT noch viel, aber natürlich, jetzt wenn man das vergleicht mit Industrien, ist das wahnsinnig viel. Also das ist in der Prozesswärme und so weiter, Zementwerke, also das sind ganz andere Energiemengen. Aber natürlich muss man es auch bezahlen. Früher lief das einfach so nebenbei, hat man sich vor allem auf die Investitionskosten konzentriert. Und die Abschreibung, ja, irgendwann ist es einfach durch das alles effizienter und kleiner und leistungsfähiger wird, lohnt sich's nicht mehr. Der Produktezyklus normalerweise für so einen Supercomputer ist bei... Auch früher waren es mal 4 Jahre, jetzt betreiben wir sie eher so 5 bis 6 Jahre. Mal gucken, der Fortschritt ist ja nicht mehr ganz so schnell. Aber natürlich spielt das immer rein. Ne? Was sind denn die Betriebskosten? Das ändert die ganze Gleichung. Und das ist natürlich jetzt was für uns hier schwierig ist. Wenn man natürlich jetzt einen Strompreis hat, der bei 5 Cent ist oder 6 oder sowas in Frankreich oder bei 25, ist natürlich jetzt ein Unterschied in dieser Rechnung, wie man sich jetzt positioniert, was man priorisiert.
Genau. Was habt ihr eigentlich mit dem Alten gemacht? Bei eBay Kleinanzeigen reingestellt? Oder?
Genau so. gute Frage, ja. Also wir sind auch, Da sind natürlich die gesetzlichen Anforderungen heute auch höher und wir arbeiten gerade an der Zertifizierung mit dem Blauen Engel Umweltsiegel. Da gibt es eben auch für Rechenzentren die entsprechenden Nachhaltigkeitssiegel. Ist, wenn ihr wollt, können wir ein bisschen näher darauf eingehen. Machen wir ganz viel in dem Bereich. Aber ein Thema ist eben, wie man jetzt Hardware und Infrastruktur, die man jetzt für unsere Zwecke nicht mehr nutzen kann, weil sie es nicht mehr lohnt, vielleicht anderer Verwendung zuführen kann. Und etwas davon ist wirklich Nachnutzung von Komponenten. Teil davon der Komponentennutzer. Wir haben gerade einen Rechner abgeschalten, jetzt im Oktober, Noctua 1. Nutzen wir noch so als Testsystem, um neue Cloud-Technologien auszuprobieren. Und der Rest wird dem Sekundärmarkt zugeführt über eine Versteigerung in der Zollauktion. Also das ist eben, ist auch alles geregelt. Ja, es gibt auch Leute, die schließen gleich mit ihren Herstellern die Verträge ab, dass man einfach sagt, ja, man nimmt das Gerät, nach 5 Jahren geht es zurück an den Hersteller und der verkauft das dann weiter. Und da gibt es Firmen, die sind darauf spezialisiert. Die verkaufen einfach ganze Systeme oder einzelne Komponenten.
Also ich glaube persönlich nicht, dass die Supercomputer Center unser größtes Problem sind, was wir bei dieser ganzen Energie- und KI-Debatte haben. Aber wir haben 8,3 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben. Ich habe versucht, mir eine Zahl mal zu merken. Das ist die Zahl der Smartphones. Die liegt ungefähr bei 4 bis 4,5 Milliarden Geräten weltweit. Schwer zu schätzen, ganz klar. Aber wir müssen uns einfach klar machen, wenn diese 4 bis 4,5 Milliarden Smartphones die komplette Funktionalität, KI-Funktionalität nutzen wollen, die für uns normal ist, die wir kennen, dafür haben wir nicht die Energie. Dafür haben wir nicht die erneuerbaren Energien und dann müssen wir massiv anfangen, neue Atomkraftwerke, neue Technologien auch zu entwickeln. Ja, die haben wir im Moment nicht. Also werden wir Atomkraftwerke bauen. Wir kennen das alle, die Diskussion, die jetzt losgeht. Und wir müssen uns auch diese Frage stellen als Gesellschaft. Ist es uns das wert? Wie viel digitale Gadgets brauche ich für meinen Alltag, für das tägliche Leben? Wie viel Energie muss ich wirklich in diese Systeme reinstecken? Und ich finde, das müssen wir als Gesellschaft führen, diese Diskussion. Aber wenn die anderen Länder in Afrika, in Asien, wenn die anfangen mit ihren 4 Milliarden Smartphones alle ChatGPT zu benutzen, um zu fragen, weiß ich nicht, wie das Wetter morgen wird, dann haben wir ein faustdickes Problem. Das ist so.
Aber das wird kommen, oder? Also ich meine, hier, wir haben ja in unserem Podcast immer Jevons Paradox, ne? Also Verfügbarkeit wird dazu immer wieder führen, dass es Leute stärker nutzen und dann wird wieder mehr Energie verfügbar, wird stärker natürlich eingesetzt, mehr KI. Also ich sehe da momentan nicht den Weg aus diesem, jetzt, so wie es bei dir gehört habe, kleiner Teufelskreis, aber ich sehe den Weg da raus, ehrlich gesagt, nicht.
Ja, aber dann haben wir halt wieder einen Atomboom ohne Ende.
Ich glaube, das wird sich, ich meine, das war ja schon immer so, als man diese Prognosen, dass irgendwie der Pferdemist New York versinken lassen wird und sowas, weil man keine Vorstellung hatte, was die Straßenbahn vielleicht tun könnte nach der Pferdekutsche und so. Ich glaube, wenn die ökonomischen Zwänge und die Nutzung und der Wert, der daraus geschöpft wird, wird die Innovation antreiben. Sehen wir ja auch. Die Rechner, die wir vor 10 Jahren hätten, könnten wir das alles nicht machen. Ja, das wird natürlich einen Einfluss haben. Und wie die Entwicklung endet, wissen wir momentan einfach nicht. Also ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass es genügend Nachfrage und Wert gibt bei dieser Bewegung. Also die Entwicklung, die wir momentan sehen, die wirklich nachhaltig so weitergehen kann, da fehlt mir momentan noch die Fantasie. Aber es ist ja immer so, dass man bei den Technologien am Anfang belächelt man es, dann geht es plötzlich sehr schnell, aber oft dann auch in eine Richtung, die man vorher nicht vorhergesehen hat. Und ich glaube, so über länger wie ein paar Jahre ist es einfach Charlatanerie, da eine Vorhersage zu machen, wie sich das entwickelt.
Absolut, und da bin ich auch bei dir. Ich denke, wir werden immer, das wird uns immer herantreiben, wieder Innovationen zu finden und auch, die wurden ja auch bisher gefunden. Es ist immer bloß schwierig, die nächste vorherzusagen. Das ist ja die große Kunst in der ganzen Geschichte.
Ja, aber um nochmal da auch irgendwie diese andere Perspektive zu beleuchten. Wir hatten diese Industrialisierung. Wir haben quasi entdeckt, dass wir mit fossilen Energieträgern unsere Wirtschaft, unsere ganze Gesellschaft auch weiterentwickeln können. Aber letztlich war das eigentlich auch nicht wirklich eine gute Idee, wenn man das jetzt mit dem Klimawandel sieht, diese komplette CO2-Emission, die wir schon getätigt haben und sind gerade in dieser Richtung auch weiter unterwegs. Und dann mal darüber nachzudenken, wie kann ich jetzt bei einer neuen Technologie auch nachhaltige Aspekte besser einbringen, als ich bei den fossilen Energien das getan habe. Ne? Ich finde, da können wir schon mal drüber diskutieren.
Auf alle Fälle. Das ist natürlich eine hochgradig gesellschaftliche, alleine die Diskussion zu führen, ist natürlich schon auch eine Entscheidung, muss man ehrlicherweise auch sagen, weil wenn man diese Diskussion führt, also wenn man es jetzt vor 150 Jahren geführt hätte, hätten wir die industrielle Revolution wahrscheinlich nicht so gehabt. Und in anderen Ländern wird die Diskussion gar nicht zugelassen und dementsprechend ist die Entwicklung dort eigentlich schon, ja, du hattest es vorhin gesagt, im Prinzip eigentlich schon der Zug abgefahren. Ne? Und das werden wir am Ende des Tages irgendwann mal uns überlegen müssen, was der richtige Weg ist. Ich bin aber bei dir, dass ich sage, natürlich rein logisch und vernünftig dran gedacht ist das, kann das ja so nicht, also was skizzieren wir gerade auf? Ne? Schon einen sehr schwierigen Weg. Ne? Und ich glaube, wir wollen alle nicht zugepflastert werden durch Atomkraftwerke oder wollen jetzt Öl und Gas die ganze Zeit nur verbrennen, damit wir diesen Stromhunger oder diesen Energiehunger der Rechenzentren dann erfüllen. Aber es ist, ich glaube tatsächlich, dass das nur spannend wird am Ende des Tages, wie das ausgeht. Und vielleicht kommt auch wieder was ganz Neues. Ne? Und
ja, und vielleicht, dass ich nochmal zu meinem Anfangsstatement auch zurückkomme, dass wir tatsächlich auch nochmal einmal grundsätzlich überlegen, ob dieser Ansatz unserer digitalen, universellen, von Neumann, Architekturen, ob das wirklich die cleverste Art ist, Berechnungen zu machen, die wir zur Verfügung haben. Das ist wirklich eine interessante Frage aus meiner Sicht.
Und da gibt es ja tatsächlich ganz viele verschiedene Ansätze, zumindest gedankliche Ansätze, wie versucht wird, Berechnungen, die auf klassischer Rechenarchitektur einfach unvorstellbar lange dauern würden, wie man das über alternative Architekturen hinbekommen kann. Und ein Thema, was jetzt, sag ich mal, seit geraumer Zeit wieder durch die Presse geht, ist natürlich das Thema Quantencomputer. Und auch das wollten wir ja heute einmal beleuchten, weil das ein sehr spannender Ansatz ist, der aber sicherlich nicht sozusagen alle unsere Probleme auf einen Schlag lösen kann.
Ja, auf keinen Fall. Also ich tatsächlich während der Corona-Zeit, ich bin ja jetzt ja kein Computerforscher, aber während der Corona-Zeit hatten wir mal, ich weiß nicht wie, bin ich irgendwie in einen Termin reingerutscht im Ministerium, wo es dann um Investitionen Richtung Quantencomputing ging. Und dann habe ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und dann damals habe ich auch versucht, so Quantenmechanik zu beschäftigen und
hast du aufgegeben, ne?
Schwierig, sagen wir mal so, schwierig. Aber vielleicht mal in die Runde hier gefragt. Wer hebt mal die Hand, wer schon mal von Quantencomputing was gehört hat? Und so, das ist ja schon eine ganze Menge. So, wer möchte mir Quantenmechanik erklären? Wer hat da richtig Bock drauf? So, und
Gott, das hätte ich schon.
Ja, du schon, du kommst auch gleich dran. Weil tatsächlich, dann hatte ich mir eine Vorlesung angeschaut in USA, das wirklich total spannend war. Und da hat der Professor die ersten 5 Minuten im Prinzip erklärt, dass er keine Ahnung hat, er versteht nicht mehr Quantenmechanik. Also er kann das nicht verstehen. So. Und sein Ziel ist am Ende dieser Vorlesung, dass die Studierenden am selben Punkt sind. Also dass sie verstehen, dass sie nicht wissen, was Quantenmechanik ist. Weil, ne, und das fand ich dann schon sehr beeindruckend und ich konnte dann tatsächlich nicht folgen. Aber das lag dann, glaube ich, daran, dass die anderen Studenten, glaube ich, eher folgen konnten, weil das waren alles Physikstudenten. Aber ich habe dann so ein bisschen aufgegeben an einer Stelle, aber ich habe dann schon verstanden, also Quantenmechanik ist etwas, da müssen wir uns erstmal von den physikalischen Denkprinzipien, die wir bisher kannten und die wir auch in der Schule, also ich ja so richtig reingeprügelt, im bayerischen Abitur, davon können wir uns verabschieden, weil das im Prinzip tatsächlich nicht mehr so ist.
Ja, also an dieser Stelle relativiere ich das immer ganz gerne, weil wenn wir immer über die einfache Physik reden, dann denken wir immer so klassische Mechanik, irgendwie so eine Kugel fliegt irgendwie durch einen dreidimensionalen Raum. Aber das ist so ein kleiner Bereich der Physik, den wir so mathematisch zugänglich beschreiben können. Aber alles das, was hier Temperatur in diesem Raum, wie sich Moleküle, das sind alles statistische Physikansätze. Da steckt eine ähnlich komplexe Mathematik dahinter, die wir alle nicht verstehen. Also die wirklich schwierig ist, die ist echt schwierig. Aber es regt sich auch keiner darüber auf, weil eigentlich kann man damit ganz gut umgehen und wir haben Gesetze, wir wissen, wenn hier 100 Leute im Raum sitzen, wird es im Durchschnitt irgendwie 2-3 Grad wärmer, keine Ahnung. Aber das hat überhaupt nichts mit dieser Physikvorstellung zu tun, ist super einfach, was wir in der Schule gelernt haben mit Vektoren und Matrizen und so weiter. Ne? Die Quantenmechanik ist schwierig mathematisch, keine Frage, aber das sind andere Theorien, die uns im Alltag begegnen auch. Interessant ist wirklich, haben wir Probleme, die zufällig die Natur permanent löst, von denen wir profitieren können? Das ist die eigentliche Frage. Und wir hatten ja auch gestern bei der tollen Veranstaltung wirklich auch diese Frage, können wir so Schwingungen von Molekülen, können wir das mit Supercomputern berechnen. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, weil das macht die Natur ja permanent. Und da habe ich mit Quanten, mit Quanteninformationsverarbeitung Möglichkeiten, dass ich einfach das, was die Natur permanent macht, nämlich diese Systeme einfach am Laufen zu halten. Und wenn das zufällig mein Problem ist, das ich lösen will, dann kann ich davon wirklich profitieren. Und das ist super, super interessant. Und Komplexität in der Informatik, ja, das ist so Alan Turing aus den 30er Jahren. Der hat genau gesagt, wenn du das lösen willst, geht es super. Ne? Da findest du schnell irgendwie einen Algorithmus, der in so und so viel Zeit fertig wird. Und es gibt Probleme, die sind super kompliziert. Ne? Die sind echt schwierig. Das kriegen wir mit unserem sequenziell digitalen Ansatz nicht hin. Aber immer mal zu gucken, wie die Natur eigentlich ihre Probleme löst und warum sie so bestimmte Probleme einfach so super hinbekommt, ohne dass sie Megawatt da reinstecken muss. Das, finde ich, ist ein Punkt, in den wir weiter gucken müssen. Und da sind wir bei den Quantencomputern und das ist auch mein Plädoyer, weil ich finde es so toll, dass dieses Thema hier in Paderborn, in NRW und in Deutschland, dass wir da auch wieder zu den absoluten Pionieren gehören und dass wir wirklich ein neues Zeitalter beginnen können. Und wir sind vorne mit dabei. Wir schimpfen ja immer so viel über irgendwie Technik, Rückständigkeit. Aber Quanteninformationsverarbeitung, photonisch oder molekular, das ist wirklich, in NRW sind wir Weltspitze.
Jetzt hast du dich aber ein bisschen gedrückt davor zu erklären, was das Prinzip ist der Quantenmechanik. Also lass uns vielleicht mal reingucken. Also Quantencomputing, was ist der Unterschied oder wie muss man es sich vorstellen?
Ja gut, wie viel Zeit haben wir noch? Nein, ich meine, ihr wisst, das normale Bit hat irgendwie den Wert 0 oder 1 und damit kann ich super tolle logische Schaltungen aufbauen, die sehr effizient, die sehr hohen Komplexitätsgrad enthalten können. Und der Ansatz bei den Quantencomputern ist, dass ich eben nicht mehr nur mit dem diskreten Werten rechne, 0 oder 1, sondern ich im Prinzip die ganzen Zwischenbereiche, ne, das wissen wir vielleicht aus der Mathematik, ne, das sind unendlich viele Zahlen, die zwischen 0 und 1 liegen. Ne? Also die ganzen, die ganze kontinuierlichen Zahlen. Und die Idee, dass wir bestimmte Probleme mit physikalischen, mit den Qubits lösen können, dass wir im Prinzip eine maximale Parallelität mitnehmen. Das ist so ein Ansatz, der ist neu, der ist anders und der ist zum ersten Mal, ich habe das ganz am Anfang mal gesagt, er ist reversibel, das ist cool. Wir haben zum ersten Mal einen Computeransatz, der auch rückwärts laufen kann. Das haben wir halt in unserem digitalen System, haben wir das noch nie gehabt. Und ich glaube, dass wir für bestimmte Probleme, dass wir da wirklich tolle Ansätze haben, mit Qubits zu rechnen. Und ich wage jetzt mal eine Prognose. In 10 Jahren werden wir alle großen Rechenzentren weltweit, Amazon, wie auch immer, die werden in irgendeiner Form einen Quantenbooster auch in ihren Rechenzentren haben. Für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Problemstellungen, die anders funktionieren.
Was sind das denn für Problemstellungen, die man mit Quantencomputern in der Theorie besser und viel, viel schneller lösen kann oder überhaupt lösen kann, die mit klassischen Computern Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende dauern würden oder einfach gar nicht lösbar sind?
Ja, ein ganz fassbares, begreifbares Problem, das aber leider auch eben sehr relevant ist für unsere Alltagswelt. Sie wissen, wie man zwei Zahlen multipliziert. Die können auch groß sein. Das machen sie alles mit der Schulmathematik. Es ist auch total egal, wie groß die Zahlen sind. Sie machen ihre schriftliche Multiplikation. Aber wenn Sie diese Operation umdrehen wollen, Sie haben eine große Zahl und fragen sich, was sind die Teiler davon? Hat Turing schon gesagt, ist ein super kompliziertes Problem. Und das ist zum Beispiel ein Problem, wo wir Digitalcomputer sehr schnell an die absoluten Grenzen führen können. Darauf basieren natürlich unsere Sicherheitskonzepte im Internet, in vielen Bereichen, finde ich für eine große Zahl die Teiler. Und das ist tatsächlich ein Bereich, den Quantencomputer durch eine massive Parallelität eben auf einmal sehr schnell lösen können. Und wenn das funktioniert, Wir wissen ja nicht, was die NSA oder irgendwelche Geheimlabore tatsächlich heute schon können. Wenn das funktioniert, haben wir ein Riesenproblem in unserer Internetsicherheit, ja.
Das heißt, viele Verschlüsselungstechnologien, die wir aktuell im Einsatz haben, wären dann relativ schnell knackbar. Das heißt, Internetbanking etc. wären auf einen Schlag nicht mehr sicher, wenn Organisationen Zugriff auf diese Systeme hätten.
Man würde
es
mit Quanten wiederum aber auch sichern können. Ne? Also es wäre der positive Weg, dass man natürlich man müsste die Technologie wechseln.
Ja.
Also
aber das ist ja, sag ich mal, immer dieses Negativbeispiel, was angebracht wird. Ne? Dass Quantentechnologien unsere klassischen Verschlüsselungstechnologien knacken könnten. Aber was sind denn so die positiven Einsatzzwecke? Wofür braucht man beispielsweise diesen Ansatz, dass man jetzt die Teiler von einer großen Zahl identifizieren?
Ja, das kann man halt immer ganz gut erzählen. Ein anderes Problem ist tatsächlich, und wir haben gestern auch darüber diskutiert, ich meine, auch diese Frage ist ja relativ einfach. Wir haben, nehmen wir mal, wie sich Proteine falten. Und es ist doch eigentlich verrückt. Also die, weiß ich nicht, unsere Zellen, die produzieren Ketten von Proteinen, die sich dann natürlich so falten, dass sie irgendwie die Funktion übernehmen. Und das ist für unsere heutigen Supercomputer eine absolute, ja, Mega-Herausforderung, würde ich sagen. Wir haben gestern das gehört, da ging es um Schwingungszustände von bestimmten Molekülen. Und da waren wir sofort bei der Rechenzeit von der Zeitdauer des Universums. Und die Frage ist, warum kann das die Natur? Und wenn das mein Problem ist, zu gucken, und hier in Paderborn an der Uni im Fox Lab, was ja auch jetzt das neue Gebäude dieses Jahr auch eröffnet hat, da guckt man eben mit photonischen Computern, guckt man sich genau an, wie man solche Schwingungsmuster, die ich kaum simulieren kann in klassischen Rechnern, Digitalrechnern, wie ich das auf einmal mit einem komplett neuen, ja, Programmansatz eben bestimmen.
Ich kann es vielleicht noch versuchen, ein bisschen abstrakter zu formulieren. Quantencomputer werden dann spannend sein, das hat Feynman offenbar so vorausgesagt, wenn das Problem, das man löst, selber eben eine Quantennatur hat. Und was wir jetzt gerade gehört haben, eben so diese, das klingt jetzt immer so Chemie, was macht man damit? Das ist ganze Materialforschung. Also angenommen, du willst, keine Ahnung, ja, eine Brille machen, wo das Glas speziell transparent ist. Oder eine Solarzelle mit einem hohen Wirkungsgrad oder irgendwelche zum Beispiel so die Erzeugung von Düngemittel beispielsweise. Wie kriegt man den Stickstoff aus der Luft, um Dünger herzustellen? Das sind alles extrem wichtige Fragestellungen. Und wenn man das ein bisschen besser hinkriegt, da ging es der Welt wesentlich besser. Riesiger Energiebedarf. Und dieses muss man eben auch als Quantenprobleme modellieren. Jetzt das Problem ist, wenn man die im klassischen Computer die Quantenprobleme modelliert, dann wird der Raum der Möglichkeit, das ist eben extrem aufwendig. Das ist genau darum aufwendig, weil es eben Quantenzustände hat. Wenn man jetzt mit einem Quantencomputer Quantensysteme berechnet oder emuliert, ist das so der Ansatz, wo man sagt, das ist da wahrscheinlich, wo es am schnellsten wirklich praktische Fragestellungen, die Relevanz haben, gelöst werden können. Für alles andere, so diese Faktorisierung, ist auch die Annahme, dass die wirklich fehlerfrei sind, dann braucht man viele Qubits, das ist noch ein ziemlich weit hin. Aber bei dem anderen Fall kann man eben auch mit Näherungen arbeiten und da erwarten sich viele Leute, dass wir da relativ schnell in wenigen Jahren zu Durchbrüchen kommen.
Vielleicht darf ich an dieser Stelle ganz kurz nochmal auch den Loop zurück in die Geschichte der Computer machen. Das ist natürlich auch ein bisschen mein Fachgebiet, aber ich habe auch viele Besucherinnen und Besucher bei mir im Haus, die, wenn ich denen so ein bisschen was über diese Anfangszeit der Digitalcomputer erzähle, die können das nicht glauben. Aber diese Vorstellung, ich habe Bits, die speichere ich und das ist total safe. Ich kriege da, das funktioniert immer. Ne? Wir hatten 20, 30 Jahre locker, konnten wir nicht zuverlässig die Bits speichern in unseren RAMs, würde man halt sagen. Und da haben wir da auch gebraucht, bis wir die richtige Technik gefunden haben. Aber da waren immer nach 100, 200 Millisekunden waren einfach die Daten alle wieder korrumpiert. Die waren weg, ne? Und also, dass man überhaupt erstmal dahin kommt, dass wir heute davon sprechen, wir haben einen Supercomputer und wenn ich was speichere in den RAM-Bausteinen, ja, dann kann ich das auch nach 2 Stunden wieder vernünftig auslesen. Dafür haben wir 30 Jahre gebraucht, um das technisch hinzukriegen, ne? Und also, auch das muss man sich einfach mal nochmal in Erinnerung rufen.
Ich nehme jetzt mal eine etwas Gegenposition ein, weil ich mich immer, wenn ich mich mit Quantencomputing beschäftigt habe, und immer weiter da versuche, mich zu beschäftigen. Jetzt bin ich da kein Experte mit, aber dann kam mir immer mehr Zweifel auf, nicht, dass das grundsätzlich funktioniert, dass diese Probleme löst, sondern dass das Tempo ein Thema ist. Es gibt so zwei Technologien, die wir in Deutschland, wo wir meinen, dass wir da führend sind, und das jetzt pushen wollen. Das ist einmal Quantentechnologie, wo ich der Meinung bin, das ist genau richtig, das müssen wir auch machen, wird aber noch Zeit brauchen. Das zweite ist Kernfusion, wo ich noch viel härter der Meinung bin, dass ich das in Frage stelle, aber das ist ein anderes Thema für sich. Also, aber jetzt ist das ein Thema, wo wir in Deutschland gut unterwegs sind, Quantencomputing. Jetzt müssen wir, glaube ich, aber auch soweit ehrlich sein, das ist tatsächlich nicht so einfach. Ne? Also es ist rein technisch schon nicht so einfach. Wir reden ja, dass wir Quantenzustände, um die Qubit zu bekommen, vom absoluten Nullpunkt eigentlich, oder uns im absoluten Nullpunkt ja annähern müssen, überhaupt eine gewisse Stabilität für diese Qubits zu bekommen. Also das ist jetzt nicht 0 Grad, sondern das ist 0 Kelvin, das ist minus 273 Komma irgendwas Grad. Also schon haben wir nicht eine Hosentasche dabei, so ein Kühlschrank, der das hinbekommt. Dann haben wir diesen Zustand, wo wir diese 0 und 1 und das Ganze, diese Superposition, wie das ja im Fachbegriff heißt, hinbekommen. Und das ist super empfindlich, was ein Problem und ein Vorteil ist. Vorteil deswegen, weil wenn man da irgendwas manipulieren würde, würde man das sofort merken. Deswegen sind die praktisch so für jede Manipulation sicher. Jeder, der versuchen würde, da irgendwie einen Quantencomputer irgendwie mitzuhören oder irgendwie Einfluss zu nehmen, das würde man sofort detektieren. Es geht gar nicht anders, weil es in der Natur der Quanten liegt, dass das so empfindlich ist. Ist aber schwierig, um die stabil zu halten und damit wirklich zu rechnen. Also ich weiß nicht, wie viele Qubits der beste Quantencomputer der Welt hat, aber ich denke keine 100. Also
doch, wir sind jetzt ungefähr bei knapp 2000.
Ach, tatsächlich bei 2000. Okay, also dann geht der schon ein bisschen voran, aber es ist immer noch überschaubar, so, ne?
Es ist kein richtiger Computer, würde ich mal sagen, also in dem Sinne, sondern es ist halt im Prinzip ein physikalisches Experiment, also jetzt sind die IBM-Sachen, die schon sehr reif sind, aber ein physikalisches, ein experimental-physikalisches Setup, wo man sich daran tasten kann. Das ist noch ziemlich weit weg jetzt von etwas, was wirklich, aber auch nicht so weit weg, dass es komplette Science Fiction ist.
Überhaupt
ja, es gibt ganz viele Realisierungsmöglichkeiten und eben die auch bei Zimmertemperatur funktionieren können. Also
absolut. Offen, ne? So, und deswegen glaube ich, dass das total richtig ist, bei Quantencomputing da voll reinzugehen und das auch zu pushen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, dass wir da nicht über Jahre sprechen, bis wir das so einsetzen können und diese Probleme lösen sollen. Mein Gefühl ist, dass wir da über Jahrzehnte schon noch sprechen. Ist aber mein Gefühl. Bin ich jetzt etwas weniger optimistisch, wenngleich ich mir das genauso wünschen würde. Ne? Aber so von dem, was ich bisher, wenn ich mich beschäftigt habe, würde ich echt sagen, da haben wir so physikalische Probleme, die wir lösen müssten auf dem Weg dorthin, bei allen Vorteilen. Da gibt es ja noch einen ganz anderen Effekt, der jetzt die Runde gemacht hat. Und da sind wir nämlich bei der Verschränkung von den Qubits, was ja ganz spannend ist. Also wenn man Qubits, die kann man dann in Verbindung miteinander setzen und wenn man dann einen manipuliert, dann hat das einen Einfluss auf anderen. Also man hat eine Verbindung zwischen Qubits und da hat man aber gar keine Verbindung in unserem Sinne. Also es gibt keine Leitung, die dazwischen ist und die können auch auf der anderen Seite der Welt jeweils mehr oder weniger sein. Die haben dann auf irgendeiner Ebene eine Verbindung. Das sind diese Dinge, die man sich halt als Mensch, das meinte ich damit, aktuell nicht vorstellen kann. Wenngleich, wenn wir so in die Historie reingucken, wir ja auch erst seit 100 Jahren überhaupt uns mit diesem Thema anfangen zu beschäftigen. Und das haben ja ganz schlaue Leute entdeckt, die ja auch das nicht gelöst haben. Ne? Also Max Planck hat ja überhaupt nur erfunden, dass es Quanten gibt. Das ist ja
aber da komme ich auch nochmal auf dieses klassische Bild des analogen Kerns unserer Digitalrechner zu tun. Du musst dich auch nicht damit beschäftigen, wie eine Transistorkennlinie aussieht, um irgendwie deine höhere Programmiersprache zu anzuwenden. Und an diesem Punkt sind wir heute schon. Das heißt, ich kann mich auf den IBM-Rechnern in Amerika kann ich mich einloggen. Ich habe eine Programmierumgebung. Ich kann meine Quantenalgorithmen einfach mit Plug and Play oder mit Codefragmenten zusammen. Also ich werde mich ab einem gewissen Zeitpunkt, und dieser Zeitpunkt wird relativ schnell kommen, und da reden wir nicht über Jahrzehnte, dass ich Entwicklungsumgebungen habe, die dann einfach, wo ich mich nicht mehr darum kümmern muss, ob die Qubits gekühlt sind und ob die Laser alle kohärent sind, sondern wo ich habe dann eine Entwicklungsumgebung, ne? So wie ich das halt vom Digitalrechner auch kenne. Ich gucke mir nicht an, wie meine Feldeffekt-Transistor-Kennlinie aussieht, um irgendwelche logischen Gatter abzubilden. Und ich denke, dass wir sehr schnell auf diesen Level kommen werden und dann werden wir sehen, was man sich auch an neuen Algorithmen ausdenkt, wo man wirklich auch gute Wissenschaft oder auch gute Anwendungen auch umsetzen kann.
Und es gibt ja tatsächlich viele verschiedene Verfahren, die da eingesetzt werden, an denen parallel gearbeitet wird. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, es gibt ein Startup in den USA, Extropic heißt das, die einen thermodynamischen Computer jetzt veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ist auch so eine Art Zwischending. Die sprechen davon P-Bits. Also von der Funktionsweise soll es ähnlich sein wie Quantencomputer, die wir kennen. Da tut sich auf jeden Fall was. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine wichtige Botschaft. Also es tut sich was. Und
Sind dabei.
Und wir sind dabei. Wir sollten auch dabei bleiben, absolut. Und ich glaube, wenn wir nochmal zurückdenken, wir versuchen, Silizium zum Denken zu bringen. Also wir haben schon Dinge geschafft als Menschheit, die unglaublich, unvorstellbar, die viele Leute nie verstehen werden, die viele Leute gar nicht erklären können. Und wir nutzen sie trotzdem tagtäglich. Und ich bin tatsächlich optimistisch, dass wir auch weiterhin neue Dinge entdecken. Ich hoffe auch, dass so ein Thema wie das Energiethema, dass es einfach, sag ich mal, aus der Marktdynamik heraus sich ins Positive entwickelt, dass Energie einfach verfügbar sein wird, günstig sein wird. Das ist ja im Prinzip der Best Outcome für die Menschheit. Wenn wir, sag ich mal, unvorstellbar viel Energie hätten, die auch dann vielleicht günstig oder sogar gratis wäre, ist ja letztendlich ein gutes Ziel, auf das man auch hinausarbeiten kann. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Gedankenexperiment schauen, da sind ja sehr, sehr viele Dinge aufgezeigt, über die wir jetzt diskutiert haben. Auch das ganze Thema Wettermodellierung, wo sicherlich quantenmechanische Effekte eine Rolle spielen und man mit Quantencomputern vielleicht tatsächlich bessere Modelle und deutlich schneller auch diese Modelle berechnen könnte. Wie ist denn eure Einschätzung, die Sachen, die ihr da gesehen habt? Also der Computer, der quasi auf meinem Auge sitzt und wo meine Körperwärme die Energie liefert, das ist sicherlich sehr, sehr abgespaced, auch heute noch. Wie schätzt ihr das so ein?
Ja, ich meine, es ist schon ein Zukunftsszenario, das sehr weit geht. Ich glaube, das ist also was für eine Prognose zum Nutzen für Quantencomputer haben, für Wettervorhersage, sehe ich nicht jetzt persönlich, ja, weil das ist eben kein Problem, was die Quantennatur hat. Und da gibt es auch gute Methoden. Was da jetzt mehr Einfluss haben wird und aktuell schon Einfluss hat, ist die KI. Ja, es ist so, dass heute in Wettermodellen, also eigentlich ist es ein sehr klassisches Problem, was man eben an sich gut verstanden hat. Das Problem ist nur, man hat halt relativ wenig Messpunkte auf der Welt und muss das irgendwo extrapolieren, ja, und macht halt auch Fehler. Das ist generell auch ein chaotisches System, das eben inhärent schwer vorherzusagen ist, aber es funktioniert ja im Wesentlichen ganz gut. Aber was man da auch sieht, ist, dass plötzlich KI-Methoden einziehen und diese, obwohl man gute Theorie hat, man hat die Physik verstanden, man hat gute Numerik, man hat parallele Programme, man hat das unter Kontrolle. Dennoch sieht man plötzlich 10 KI-Methoden da ein, weil man einfach deutlich bessere Vorhersagen kriegt. Ja, warum kann es liegen? Es gibt nur ein paar Stützstellen, wo das Wetter unsere Temperatursensoren auf der Welt verteilt und zwischendrin haben wir keine Ahnung. KI kann natürlich jetzt versuchen zu lernen, was denn sich da drin so abspielt. Bildlich gesprochen. Total interessante Sachen. Ja, dass manche eben, ich glaube, es ist das ECMWF, das European Center for also mittelfristige Wettervorhersage. Jetzt genau. So, ich muss Faktenchecker mal von euch prüfen, ob das wirklich das Einzige ist. Aber ich glaube, die haben komplett umgestellt jetzt auf KI-vorhergesagte Modelle. Ja? Weil sie einfach besser sind, wie die klassisch berechneten. Ja? Anderen Bereichen, vielleicht Quantencomputing, was ich so sage, gibt sicher auch interessante Szenarien. Das mit der Brille fand ich ganz interessant, oder dieser Linse, diese Miniaturisierung und so ausgeschlossen halte ich das nicht, ja, weil die Halbleitertechnologie ist ja irgendwo so ein bisschen, geht es noch voran, aber die kommt ein bisschen zum Erliegen. Aber was man eben machen kann, hatten wir eben schon angesprochen, ist die Spezialisierung. Man schneidet es eben genau so auf den Anwendungsfall zu. Ja, und da gibt es noch Größenordnung. Ja, bis jetzt hat einfach Moore's Law so gut geliefert, dass es irgendwie wenig Anlass gab, sich darüber Gedanken zu machen. Jetzt sind wir plötzlich im Bereich, wo uns die Energie ausgeht, oder es ist uns einfach zu teuer. Ja, oder wir können die Batterien nicht speichern, also müssen wir versuchen, mit dem, was da ist, mehr zu machen. Das smarter zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch so ein Forschungsgebiet, was wir hier in Paderborn sehr aktiv vorantreiben, das zu nutzen durch eben, was kann man gewinnen, spezialisierte Rechnersysteme, spezialisierte Algorithmen. Kann man mit ungenauen Rechnungen vielleicht doch das richtige Resultat erreichen oder mindestens genügend nah gut für die Praxis, das Zeug nur so gut zu rechnen, wie es wirklich notwendig ist. Ja, niemand braucht die Temperatur auf 3 Dezimalen. Machen die auch nicht, wir wissen schon, aber ich glaube, da gibt es noch eine Menge von Potenzial, was sie eben noch ernten können.
Ja, vielleicht als Ergänzung dazu, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ob wir dann irgendwie Kontaktlinsen haben, die uns Informationen einspielen. Ich meine, die Brillen haben wir ja schon, wir sind schon ganz schön nah dran an den Augen. Was ich wichtiger finde, ist, dass wir als Gesellschaft und vielleicht auch als demokratische Gesellschaft, dass wir uns ganz genau überlegen, was wollen wir eigentlich mit den Technologiemöglichkeiten umsetzen. Das war ja auch hier in dem Teaser ein bisschen drin. Gibt es die KI, die irgendwie Formen vorgibt und so weiter? Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Ich erinnere nur noch mal ganz kurz daran, ChatGPT gibt es seit 2-3 Vierteljahren. Ne? Das ist 2-3 Viertel, das ist eigentlich nichts. Ne? Wenn man sich anguckt, was da allein an Tempo drin liegt. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, wir haben es vielleicht gesehen bei diesem Thema, ich sage das jetzt mal, auch wenn es ein anderes Thema ist, Social Media. Ne? Wir haben im Prinzip andere Leute unsere Technologiewelt formen lassen und sehen, dass wir da ein echtes Desaster teilweise haben, also auch gerade bei jungen Menschen. Also ich finde es, dass wir als Gesellschaft müssen wirklich da auch die Kompetenz haben und die Bereitschaft, gemeinsam zu überlegen, wie wir die neuen technologischen Möglichkeiten für uns auch gewinnbringend einsetzen können. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil wir sind mit der KI wirklich an der Schwelle, wo Dinge auch außer Kontrolle geraten können. Das kann relativ schnell gehen, wenn man die Geschwindigkeit jetzt mal von Sprachmodellen, Large Language Models mal hochrechnet auf 10 Jahre. Aber dass wir als Gesellschaft gemeinsam uns überlegen, was wollen wir eigentlich? Wofür haben wir Energie? Wofür wollen wir unsere Ressourcen einsetzen? Wofür wollen wir unsere Chips, seltenen Erden oder unsere grüne Energie verwenden und was bringt uns als Gesellschaft wirklich weiter? Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen und das vielleicht autokratischen Staatsformen überlassen, dann wiederholen wir auch wieder wie Social Media, wo auf einmal kommerzielle Aspekte von ganz, ganz wenigen Menschen auf einmal unsere ganze digitale Welt mitprägen. Ne? Und das möchte ich gerne beim KI, in diesem KI-Feld verhindern.
Ja, das sind sehr, sehr viele wichtige Punkte, die wir auch in Teilen schon in anderen Folgen angesprochen haben tatsächlich. Sicherlich aber auch noch sehr, sehr viel Stoff für zukünftige Folgen bietet. Ein Thema ist jetzt auch häufiger schon gefallen, das Thema der Attention Economy, wo es nämlich genau darum geht, immer mehr kommerzielle Anbieter wollen quasi unsere Aufmerksamkeit haben, weil unsere Aufmerksamkeit ist das, womit Geld gemacht wird und ich beschäftige mich damit auch sehr viel, von daher halte ich das für ein sehr wichtiges Statement und ich glaube, das ist tatsächlich gar kein schlechtes Abschlussstatement, wenn wir uns nochmal vor Augen führen. Wir gestalten die Zukunft, wir können dazu beitragen, die Zukunft zu gestalten und es liegt in Teilen tatsächlich in unserer Hand, was wir daraus machen. Also wir können darauf warten, dass andere Leute es für uns tun oder wir können mitdiskutieren, wir können uns informieren und ich glaube, das ist zumindest der Beitrag, den wir auch hier leisten können.
Ja, wenn ich zum Schluss aber hier doch nochmal motivierende Worte, aber auch mahnende Worte, ich glaube mit 6 Gigawatt Anschlussleistung IT werden wir aber auch das Quantenthema nicht lösen. Das muss man ganz klar sagen. Also wir müssen, glaube ich, in KI massiv weiter investieren, auch in Superrechner, um diese Themen zu lösen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Statement, auch eine wichtige Botschaft auch nochmal, dass wir mitnehmen müssen, auch für uns alle. Also nur in Quanten zu forschen, ohne das andere zu machen, das glaube ich, wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass wir diese Dinge, die und schlaue Leute wie Max Planck oder eben hier Einstein und sowas, ich glaube, dass wir uns KI massiv dabei helfen können, diese Dinge besser zu verstehen und sie auch zu lösen. Da bin ich fest überzeugt und deswegen habe ich da meine mahnenden Worte, dass wir da, wenn wir da nicht vorne mitspielen, dass das auch in den anderen Technologien schwierig wird.
Also ihr merkt, wir könnten hier auf jeden Fall noch stundenlang weiter diskutieren und diesmal war der heiße Dampfanteil, glaube ich, relativ gering, weil wir tatsächlich 2 sehr, sehr kompetente Gäste mit dabei hatten. Also nochmal herzlichen Dank, dass ihr mitdiskutiert habt, dass ihr uns auch bereichert habt, weil ich habe tatsächlich mega viel gelernt heute und es hat mir super viel Spaß gemacht.
Vielen herzlichen Dank. Wir gehen jetzt erstmal von der Bühne runter. Dankeschön. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.